Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
Bald starten ja wieder die Grand Tours mit viel sportlichem Ehrgeiz, medialer Berichterstattung und leider auch mit schlimmen Stürzen. Die Teilnehmenden sind hoffentlich gut abgesichert, denn im schlimmsten Fall müssen sie ihre Karrieren beenden, weil der Sturz es unmöglich macht, weiterhin zu fahren. Aber nicht nur im Sport, auch in jedem anderen Beruf kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll sein. Der digitale Versicherungsmanager Clark kann euch helfen, die richtige Versicherung zu finden und schlägt euch passende Versicherungen vor. Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code ANTRITT34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der Dezemberausgabe 2018. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Mein Name ist Jens Klötzer.
Und ich bin Christian Bollert. Guten Tag.
Wer diese Sendung schon eine Weile hört, wird sich vielleicht daran erinnern, dass wir im Dezember gern mal etwas anderes machen als einen klassischen Antritt. Und das gilt natürlich auch in der letzten Sendung dieses Jahres.
Und darum sitzen wir diesmal zu dritt im Studio und werden mit niemandem telefonieren, so viel kann man schon mal verraten. Stattdessen soll's in der Dezemberausgabe 2018 um die Fahrradthemen gehen, die uns selbst während des Jahres beschäftigt haben und die eben hier im Antritt bisher vielleicht kein oder nur sehr wenig Platz gefunden haben.
Es gibt aber auch in dieser Sendung eine Rubrik des klassischen Antritts, auf die wir nicht verzichten wollen. Das ist die Ausfahrt des Monats, die wir sehr lieben. Aber auch die drehen wir so ein bisschen um und machen einfach eine dreifache Ausfahrt des Jahres daraus. Das heißt, Christian, Jens und ich werden erzählen, was so unsere Ausfahrten in diesem Jahr sind. Und ja, weil diese Sendung sowieso nicht ohne ihr drittes Standbein auskommt, haben wir Jens eben hier einfach ins Studio gebeten. Und ich sage erstmal, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Und bevor wir uns jetzt hier ins Studio gesetzt haben, Jens und Gerolf sitzen übrigens auf so Barhockern, ich auf sowas Ähnlichem, auf jeden Fall auch sowas fast Dreibeiniges, von daher passt das mit dem Standbein, was Gerolf gerade gesagt hat, eigentlich ganz gut. Haben wir uns natürlich ein bisschen überlegt, was machen wir denn jetzt in dieser Dezemberausgabe, also in der Dezemberausgabe 2018, und jeder hat so ein bisschen so Themen in den Raum geworfen und Gerolf hat gesagt, Mensch, es ist doch gerade Klimakonferenz, Weltklimakonferenz in Katowice, und Klima beschäftigt ihn sowieso schon die ganze Zeit. Auch wer genauer zugehört hat in diesem Jahr, hat auch schon häufig gemerkt, dass er sagt, naja, Fahrradfahren ist eigentlich natürlich eine gute Sache, aber manchmal machen wir vielleicht uns auch was vor, wenn wir irgendwo hinfliegen mit dem Fahrrad und so. Und genau darüber wollen wir, glaube ich, jetzt reden. Oder habe ich was Falsches gesagt, Gerolf?
Vielleicht haben wir das ohne Mikrofon besprochen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon in die Sendung oder in eine Moderation reingepackt habe. Aber tatsächlich ist es ein Thema, was mich nicht erst beschäftigt, seitdem ich weiß, dass diese Klimakonferenz jetzt stattfindet, sondern was mir so wirklich in diesem Jahr, vor allen Dingen natürlich in diesem Sommer, sich mir so aufgedrückt hat und von dem ich denke oder bei dem ich überlege, wie wir das in dieser Sendung überhaupt platzieren können. Ich halte es für wahnsinnig wichtig. Es ist aber auch ein sperriges Thema. Es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Und diese Dezemberausgabe hier soll jetzt auch so funktionieren wie die vom letzten Jahr, in der wir in dem Gespräch mit Holger, Holgi Klein, ein paar Fragen aufgeworfen haben für das kommende Jahr. Das heißt, es ist ein Thema, was ich auch im kommenden Jahr bearbeiten will mit Experten, die da viel mehr Bescheid wissen als wir. Aber ja, es geht erstmal mir jetzt quasi um den Status quo meiner Gedanken dazu.
Was sind denn deine Gedanken dazu? Also was treibt dich denn da so um?
Ich habe versucht, diesem Beitrag oder diesem Teil unseres Gesprächs einen Titel zu geben und bin spontan drauf gekommen auf Fahrrad und Klima verarschen wir uns selbst. Ich beschreibe es mal so ein bisschen in Klischees. Als Fahrradfahrer fühlen wir uns, glaube ich, an vielen Stellen auf der richtigen Seite. Ne? Wir sprechen hier im Antritt mit Leuten, die in Städten was bewegen, die für eine Verkehrswende kämpfen. Wir wissen, dass wir, wenn wir irgendwo langfahren, wenig zurücklassen, wenig Schadstoffe ausstoßen. Und ich glaube, man hat ab und zu sowas wie so eine eingebaute moralische Lufthoheit, die man manchmal empfinden kann. Oder man läuft zumindest Gefahr, das zu empfinden, wenn man irgendwie hier morgens im Stadtverkehr fährt und sich über die Autos aufregt und sich dann freut, wenn man irgendwie schneller vorbeikommt. Und ja, natürlich ist das auch alles gut und richtig, wenn man das tut. Aber wenn ich mir mal so anschaue, wir haben eben schon kurz die Ausfahrt des Monats angerissen, über was für Themen wir da sprechen. Da sind oft zum Beispiel Flugreisen dabei. Auch unsere eigenen Themen. Ne? Vor 2 Jahren habe ich diese Reportage aus dem Marin Museum of Bicycling mitgebracht mit Charlie Kelly. Und ja, ich für mich, wenn ich an die Entstehungsgeschichte dieser Sendung denke, bin mir eigentlich dessen bewusst, dass diese Sendung ohne ausgiebige Flugreisen überhaupt nicht existieren würde. Weil mich das in meiner Beschäftigung mit dem Thema wahnsinnig vorangebracht hat, für mich wahnsinnig interessant war und ich Fliegen eigentlich auch total cool finde. Ja, also ich finde halt Verkehrsmittel geil. Ich finde nicht nur Fahrräder geil und nicht nur Nachtzüge, sondern ich finde Fliegen auch super. Ich schaue da raus, ich gucke irgendwie runter, kann meinen Kartenfetisch so ein bisschen befriedigen. Wenn da vor mir noch so ein Bildschirm ist, dann kann ich dann schauen, was ist das? Verstehe es überhaupt nicht, wenn Leute diese Sonnenklappen runtermachen. Ist mir wirklich ein Rätsel, wie man darauf kommen kann. Und naja, nur ist das halt ein Punkt, an dem diese gefühlte oder jetzt mal unterstellte moralische Lufthoheit halt kippt. Weil ich kann hier in einer kleinen Wohnung wohnen, ich kann meinen Ökostrom beziehen, ich kann immer schön mit dem Fahrrad fahren, kein Auto besitzen und alles irgendwie so gefühlt richtig machen. Ich habe diverse Gespräche gehört und Artikel gelesen in diesem Sommer. In dem Moment, wo ich mich in ein Flugzeug setze, zerschieße ich meine Klimabilanz. Und das ist eine Frage, die ich gern mal klären möchte und auch gern mal ausgerechnet haben möchte. Wie verändert sich meine Klimabilanz, wenn ich zum Beispiel sage, ich fliege zu Ostern auf den Balkan? Das war die letzten beiden Ostern so, die letzten beiden Osterreisen, das sind 4 Flüge. Leipzig-Wien, dann Wien irgendwo Balkan und dann Griechenland zurück nach Wien und wieder nach Leipzig. Ich habe in einem Artikel in diesem Jahr gelesen, wenn jeder Mensch auf der Welt die gleiche Energiebilanz, die gleiche CO2-Bilanz erzeugen dürfte, dann würden jedem von uns in der gesamten Lebenszeit entweder ein Transkontinentalflug oder 4 Flüge auf dem Kontinent, also 4 innereuropäische Flüge zustehen. Das heißt, mit der diesjährigen Osterreise hätte ich mein Budget auf Lebenszeit schon verbraucht. Ich bin auch schon viel mehr geflogen. Ich habe diverse Transatlantikflüge hinter mir, auch alles in Fahrraddingen. Und naja, wir sind in einer Zeit, auch in diesem Sommer, wo man einfach merkt, dass sich da was tut, dass sich da was verändert. Es gibt einen sehr langen, sehr guten, sehr für mich sehr fesselnden Vortrag von Harald Lesch, den ich gesehen habe in diesem Sommer, der das einfach mal vorrechnet. Ich glaube, dieser Vortrag heißt, warum wir nicht tun, was wir tun sollten. Und ja, wir erleben jetzt die Folgen dessen, was schon in der Vergangenheit in diese Atmosphäre rausgeblasen wurde und erleben das ja auch zeitverzögert. Und
naja, um da mal einzuhacken, also ich glaube, du hast einfach recht. Es ist so. Also wenn du mit dem Flugzeug auf den Balkan fliegst, hast du ein Problem, weil du könntest, glaube ich, dafür jeden Tag mit einem Sattelschlepper zur Arbeit fahren, so nach dem Motto. Und das ist natürlich ein Dilemma, in dem man steckt. Ich habe gerade mal übrigens nachgeguckt, dein Flug, also ein Flug nach Belgrad hin und zurück ungefähr, sind knapp 600 Kilogramm CO2-Emissionen. Das ist, wenn man das mal vergleicht, die Jahresemissionen in Indien, da wäre es schon ein Drittel, was die im Jahr verbrauchen, was du da mit deinen 2 Flügen machst. Und das klimaverträgliche Jahresbudget, zumindest laut Atmosphäre, das ist hier so ein Flugausgleichsportal, wo man so dann Kompensationen kaufen kann, wäre 2300. Also du könntest, um es anders zu sagen, dafür auch schon ein ganzes Quartal tatsächlich mit dem Auto zur Arbeit hin und zurück fahren, mit einem Mittelklassewagen. 12.000 Kilometer sind das.
Genau. Und heißt auch, wenn ich nicht nur nach Belgrad fliege, sondern dann meinetwegen von Belgrad nach Athen fahre und von Athen zurück über Belgrad fliege, dann habe ich eigentlich mein Budget verbraucht. Und ja, da stellt sich doch die Frage, was ist denn hier besser? Also das ist ja auch was man so einem gewissen Milieu vorwirft, zu dem wir uns jetzt vielleicht nicht vollständig zählen, aber zu dem wir zumindest Berührungspunkte haben, ne? Also dieser ökologisch bewussten grünliberalen Schicht, die sich natürlich besser fühlt, wenn sie in den Biomarkt geht, was sie sich auch leisten kann und die sich besser fühlt, wenn sie ihren Ökostrom bezieht und diese ganzen Sachen macht, von denen man weiß, dass sie gut sind im Sinne des verringerten Carbon Footprints, zumindest im Vergleich zur Alternative. Und dann fühlt man sich irgendwie besser gegenüber Leuten, die ja nicht so viel haben, sich das alles nicht leisten können. Ich habe woanders gelesen, dass die klimaverträglichste Art zu leben, die derzeit in diesem Land praktiziert wird, die ist, die Hartz-IV-Empfänger praktizieren. Aus dem Grund, dass sie sich das einfach nicht leisten können.
Weil sie nicht fliegen, ganz genau. Ja, ja. Das ist übrigens sehr oft auch so ein Scheinargument, wenn wir jetzt in die größere Klimadebatte einsteigen. Da heißt es ja dann immer, naja, wenn die paar Leute das nicht machen, zum Beispiel nicht fliegen und so, dann ändert sich ja nichts. Die vielen Armen und so. Aber die vielen Armen machen eben nicht Easy-Jet-Set-Leben nach Barcelona, auf dem Balkan und sonst wie, sondern können sich das gar nicht leisten. Die können jetzt mal ganz zugespitzt, so Hartz-IV-Empfänger, können jeden Tag die abgepackte Salami essen und sind immer noch umweltfreundlicher als die, die jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das ist schon so.
Ja, ja. Ja, und deswegen ist da mal diese, ne, wieder gefühlte moralische Hoheit, die ist einfach mal in Zweifel zu ziehen, beziehungsweise einfach vielleicht auch mal umzudrehen. Und die andere Frage, oder da erwachsen für mich halt mehrere Fragen raus, weil, ich habe es schon gesagt, ich glaube nicht, dass es zum Beispiel diese Sendung geben würde, wenn ich nicht diverse Reisen vor allem in die USA unternommen hätte und dort überhaupt eigentlich auch erst zufälligerweise und mit einem Antrieb, der irgendwo herkam, dort auch erstmal zum Journalisten wurde, weil ich dort gelernt habe, ey, das ist irgendwie wahnsinnig cool, wenn ich mit einem Projekt, also quasi einer Entschuldigung, Leuten auf die Nerven gehen kann. Das habe ich gemacht vor ungefähr 10 Jahren und ja, dann ist es halt irgendwie für mich so eine offene Frage der Gewichtung, wie man sich verhält, weil man kann ja nicht alle Aspekte des Lebens in CO2 abrechnen.
Kann man nicht. Wie siehst du das denn, Jens?
Ich bin da völlig auf Gerolfs Seite. Ich mache mir da auch oft Gedanken und ich finde auch, dass man auch ruhig mal drüber nachdenken kann, dass diese gesamte Fahrradindustrie genauso wie jede andere Branche auch oder wie viele Branchen auch alle Merkmale einer globalisierten und kapitalisierten Branche und Industrie mitbringt. Und da darf man sich durchaus die Frage stellen, wo wäre das Fahrrad technisch zum Beispiel heute, wenn die Entwicklung dann umweltfreundlich verlaufen wäre? Denn wir wissen natürlich, dass da, 95% der Teile werden in Südostasien, in Billiglohnländern hergestellt, oft unter fragwürdigen Bedingungen, werden dann um den ganzen Globus gekarrt mit so Frachtern, die Schweröl verbrennen. Und klar, das ist natürlich auch ein Aspekt des Ganzen. Es gibt eine maßlose Überproduktion. Sachen werden produziert, die nicht verkauft werden, sondern sofort wieder im Schrott landen. Und das ist auch ein Aspekt des Fahrrades. Das darf man nicht vergessen.
Ja, nur ist es ja auch einfach Physik und Chemie und was weiß ich nicht, ne? Also das ist ja schön, wenn wir drüber nachdenken. Die Frage ist nur, was müsste passieren? Also was müsste man selbst tun? Und da frage ich mich zum Beispiel ganz konkret, wie gehe ich damit um? Also wenn sich jetzt hier jemand meldet zu einer Ausfahrt des Monats und sagt, ey, das war total cool, ich war auf Mallorca oder ich habe das gehört bei euch mit diesem Balkan und ich bin endlich hingeflogen. Was sage ich denn dann? Ich bin bestimmt nicht in der Position, mich da auf ein hohes Ross zu setzen, weil ich habe dieses Lebenspensum, ich habe das schon genug verbrannt. Was sagt man Leuten oder was sagt man in der Redaktion Tour, von der wir jetzt wissen, dass dieses Bewusstsein natürlich auch bei den Redakteuren vorhanden ist? Was sagt man denen, wenn dann aber trotzdem im nächsten Heft ein Mallorca-Spezial ist? Ja, also dann fliegen wir einfach mal auf diese Insel so und wir wissen das jetzt. Und wir wissen aber auch, wie lang, also wir sehen die Anfänge einer Entwicklung, die kommen wird. Und wir wissen auch, dass dieses Zeitfenster zugehen wird. Und das ist die eine Seite. Also es gibt noch mehr Fragen dazu. Ich schiebe mal noch eine hinterher. Das ist die Seite, die ich halt abrechnen kann in CO2. Und dann kommt aber noch die andere Seite dazu. Welchen Wert haben Erfahrungen? Welchen Wert hat das, woanders hinzufliegen und das zu sehen? Ich bin selbst enorm davon geprägt, das zu machen. Mit dem Fahrrad, aber auch mit dem Flugzeug und mir sowas anzuschauen. Ich lerne da extrem viel. Und zusätzlich leben wir ja auch in Zeiten, in denen es so eine Renationalisierung gibt, in dem man viel mit Mutmaßungen, mit irgendwie selbstinduzierten Vorstellungen von dem, wie andere Leute leben und aus welchen Gründen sie hierher kommen und was sie da so machen und so, mit dem man konfrontiert ist, wo man ja eigentlich auch sagen müsste, ey Leute, Austausch ist gut, fahrt dahin, guckt euch das an. Ich hätte garantiert ein anderes USA-Bild gehabt, wenn ich nicht diese ganzen Reisen unternommen hätte. Und ich habe das auch gemerkt bei allen Leuten, die da nicht da waren, was ich da an Reaktionen bekommen habe. Ja. Und so, was macht man denn da jetzt?
Also klar, wir sind alle nicht in der Position, wir sind auch als Tourredaktion nicht in der Position, uns da irgendwie auf ein hohes Ross zu setzen. Und das muss halt, also das muss jeder mit sich selbst ausmachen, weil in erster Linie bedeutet es Verzicht, wenn ich da irgendwie was tun will. Es kann jeder Einzelne was tun, aber es bedeutet immer verzichten. Es bedeutet Verzicht auf deine Erfahrungen, es bedeutet Verzicht auf neue Produkte und so wie du dir jetzt die Frage stellst, ist es notwendig, brauche ich die Erfahrung, diese Flugreise zu machen, kann man sich genauso die Frage stellen, muss es alle 2 Jahre ein neues Fahrrad sein oder hält es vielleicht nochmal so lange? Ja.
Ja, aber genau das ist dann mein nächstes Problem, was damit kommt, dass das zur individuellen Entscheidung gemacht wird. Dass man sagt, das ist die Entscheidung, die bei den Leuten selber liegt. Das halte ich eigentlich, wenn ich mir die Fakten angucke, nicht mehr für tragbar. Weil, ja, es gibt ein Tempolimit in der Stadt, das ist bei 50. Da sagen schon manche Leute, das ist zu hoch, aber das, ja, da wird was reguliert, weil man weiß, okay, spätestens ab 70, das kann nicht mehr cool sein, wenn Leute da durchrasen. Es gibt eine Begrenzung von Waffenbesitz, weil man weiß, das ist für eine Gesellschaft nicht gut, wenn die Leute alle mit Knarren rumrennen. So. Und wir wissen
aber. In bestimmten Ländern ja, in bestimmten nein.
Ja, gut. Ja, okay. Aber wenn wir jetzt mal von Deutschland reden, ja? Also, das gibt irgendwie wichtige Themen, da werden gesellschaftliche Grenzen gesetzt, weil das gut ist, weil man sich darauf geeinigt hat, weil man das weiß, dass es sein muss. So. Und jetzt haben wir hier so ein Riesenthema. Wir haben klimatische Veränderungen, die jetzt erst anrollen. Und da sagen wir, ja, das muss irgendwie jeder mit sich selbst ausmachen. Das kann's doch eigentlich nicht sein. Und gleichzeitig will ich das niemandem vorschreiben, ich will auch nicht der Öko-Fundamentalist sein. Wie gesagt, ich schätze diese Erfahrung sehr, aber das ist für mich so dieser Konflikt, der da läuft. Also müsste Gesellschaft das nicht regulieren, aber kann sie das überhaupt? Weil unsere Emissionen steigen, der Flugverkehr steigt, es ist ja auch nicht nur der Flugverkehr, es sind ja auch noch andere Sachen, das steigt ja trotzdem alles. Und das zeigt ja schon, dass irgendwie es ist deine eigene Entscheidung, dass das eigentlich nicht ausreicht.
Das stimmt, aber also dem ist eine natürliche Grenze gesetzt. So diese Regulierungen, ja, die hast du, die gibt's auf kommunaler Ebene, die gibt's auf nationaler Ebene und so. Und jetzt haben wir hier ein globales Problem und da gibt's ein Konkurrenzdenken zwischen Nationen, die alle irgendwie wirtschaftlich vorankommen wollen und da gibt's keine regulatorische Instanz mehr oben drüber.
Das verstehe ich. Also das sehe ich genauso. Also mir ist auch ungefähr klar, warum der Zustand jetzt so ist und warum das so schwierig ist zu regulieren. Ne, aber es reicht halt irgendwie nicht. Man müsste anders damit umgehen und ich weiß es halt selbst nicht. Ich habe jetzt aktuell und diesen Sommer habe ich dann versucht, irgendwie mal zu planen und einfach mal zu gucken, zum Beispiel, wie komme ich auf den Balkan, ohne dahin zu fliegen. So, das geht gerade noch bis Zagreb. Danach ist Schluss. Also dann wird's verdammt schwierig, wenn ich ein Fahrrad mitnehmen will, das dort zu machen. Will ich auf diese Erfahrung verzichten? Kann ich das? So, ich werde es ausprobieren. Aber möchte ich auf alle, ich meine hier, Reisen bildet, so riesiges Klischee und ist aber ein Spruch, den kann man sich an die Wand schreiben, groß und fett, der steht einfach, der stimmt.
Und Fernsehen bildet auch, wenn man nur genug davon guckt, hieß es mal bei Alf, fällt mir da ein.
Ja, da hat Alf natürlich auch eine große Wahrheit ausgesprochen, aber Christian, verstehst du, was ich meine?
Ja, aber da merkst du ja, also ja. Verzicht ist schwierig, Verzicht vorzuschreiben ist noch viel schwieriger. Und deswegen ist man auf die Vernunft des Einzelnen leider angewiesen, glaube ich.
Ja, aber ich schreibe halt auch, mir fällt jetzt gerade kein besseres Beispiel ein, aber ich schreibe halt Leuten auch vor, du darfst hier nicht mit einer Wumme rumrennen in diesem Land, offen. So. Und da sagt auch keiner, ja, Verzicht ist schwierig, das kann doch jeder selber entscheiden.
Ja, es gibt ja auf jeden Fall die These, dass es vielleicht wirklich so ist, dass in 10 Jahren oder so nicht mehr alle Leute fliegen können, so wie es jetzt eben im EasyJet-Set, Ryanair-Jet-Set, wie auch immer man das nennt, gerade passiert. Und das ist schon auch interessant, so vor 15, 20 Jahren waren ja auch Flugreisen beispielsweise nach Wien oder so ein totaler Luxus. Also da hat so ein Flug 700, 900 Mark gekostet und das hat nicht jeder am Wochenende einfach mal so machen können. Vielleicht wird das auch tatsächlich passieren, dass das irgendwie auf europäischer Ebene oder wie auch immer mal stärker reguliert wird, Kerosin anders besteuert wird und so. Aber ich bin dann schon auch so ein bisschen bei Jens und denke so, ja, es ist eben dann doch auch so ein bisschen die eigene Entscheidung. Und da sind wir wieder auch bei dir und deiner These. Es ist halt so ein Spannungsfeld. Will ich nach Thailand fahren? Aber will ich vielleicht wirklich 2-mal im Jahr nach Thailand fliegen? Oder muss ich da wirklich ständig hin? Oder muss ich nach Südamerika? Will ich einmal in Südamerika gewesen sein, um die Erfahrung zu haben? Oder sage ich, ich will jedes Jahr in Südamerika sein? Ich glaube, das sind die Fragen, die ja auch am Ende jeder so ein bisschen mit sich selber ausmachen muss. Ich kann das auch nur so von mir sagen. Ich versuche auch möglichst wenig zu fliegen tatsächlich. Also um jetzt mal bei diesem ganz konkreten Beispiel zu bleiben. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Wenn ich irgendwie, dieses Jahr hatte ich so einen Konflikt, da musste ich oder wollte ich auch nach Lissabon auf eine Konferenz. Mit dem Zug wäre das nahezu unmöglich gewesen, also weil es einfach ewig dauert. Und dann bin ich am Ende doch geflogen. Ich habe mich dann dazu entschieden, eben diesen Flug auszugleichen. Ich weiß auch, dass das sozusagen das nicht wettmacht, aber das ist zumindest irgendwie die Auseinandersetzung mit diesem Thema vielleicht auch so ein bisschen beflügelt.
Beflügelt.
Und ja, trotzdem bleibt das natürlich so ein Konflikt. Also das sehe ich schon genauso. Und ich vermute auch, aber das ist nur so eine Vermutung, dass wir tatsächlich in 10, 15 Jahren stärker andere Formen der Fortbewegung nutzen werden, gerade wenn es irgendwie um Urlaub geht oder so. Und tatsächlich vielleicht eher im Nahbereich wieder Urlaube machen, die man eben tatsächlich noch mit dem Auto, Bus oder Fahrrad erreichen kann.
Zwei Fragen dazu. Erstens, könntest du auf diese Erfahrung verzichten? Könntest du dir vorstellen, machen wir es mal radikal, könntest du dir vorstellen, nicht mehr zu fliegen?
Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich ja schon geflogen bin. Also das Doofe ist ja in der Erfahrung, dass ich sie schon gemacht habe.
Du hast schon am magischen Stein geleckt.
Genau, ja, und dass ich schon,
Fliegen ist geil.
Ja, dass ich schon gemerkt habe, wie wahnsinnig praktisch es auch sein kann, wie erhellend es sein kann, dass man damit an Orte kommt, die man sonst eben nicht erreichen kann. Ich meine, ne, du hättest ja auch in die USA mit einem Dampfschiff fahren können, so nach dem Motto, hättest du halt 3 Wochen gebraucht, so nach dem Motto. Ja, es ist auf jeden Fall eine extrem interessante Frage.
Ja, und jetzt kommt nämlich noch die zweite Frage dahinter, die das alles auch nochmal aufmischt, weil wenn man sich damit beschäftigt und da Leuten zuhört und Sachen liest, dann kommt nämlich auch raus, ob ich das jetzt mache oder nicht, das ist eigentlich auch völlig irrelevant. Das ist völlig egal, ja. Und was mache ich jetzt damit? Ich habe mit einigen Leuten darüber auch gesprochen, weil wie gesagt, das war so Thema des Sommers eigentlich. Seitdem dieser Sommer losging, hat mich das irgendwie beschäftigt. Und das sind Leute, von denen ich weiß, dass die enorm viel Energie, Inspiration, Antrieb, ja, diese ganzen Sachen, die man einfach braucht, enorm viel ziehen daraus, dass sie draußen sind, dass sie sich in dem, was wir Natur nennen, aufhalten und sich dort fortbewegen mit dem Fahrrad. Und diese Leute haben mir teilweise auch gesagt, so, ja, kannst halt eh nichts dran ändern und ich nehme halt jetzt noch mit, was geht. Und das kann ich auf irgendeiner Ebene auch nachvollziehen, aber ich finde es auf der anderen Seite auch wahnsinnig, also ich finde es nicht nur traurig, ich finde es so, es ist eigentlich eine Bankrotterklärung, die ich niemandem vorwerfen will, ne? Aber das ist halt so das Ding. Also selbst wenn ich mich jetzt anstrenge und sage, ich fliege nicht mehr, ich habe das für mich auch nicht beschlossen, ich versuche es erstmal irgendwie auf den Balkan zu kommen, aber selbst wenn ich das machen würde, es wäre am Ende ja auch egal. Also, kann ich es dann gleich lassen und weiterfliegen oder so? Was mache ich damit?
Ja, ich glaube nicht, dass es egal ist.
Also natürlich leistest du einen Beitrag, auch wenn der noch so klein ist. Und du zeigst ein Stück Verantwortung und kannst ein Vorbild sein für andere Menschen, für nächste Generationen. So. Und wenn das dann nur genügend Leute machen, kommt man vielleicht irgendwann auf den richtigen Weg. Ja, wenn alle Leute so weiterdenken, klar, dann kommen wir keinen Schritt voran. Also solche Leute braucht's.
Ich glaube, es gibt ja tatsächlich auch, um Gerolfs Argument ein bisschen zu stützen, obwohl ich eher bei dir bin, Jens, es gibt ja auch genug Leute, die sagen, naja, diese individuellen Konsumentscheidungen, die haben am Ende dann doch keinen echten Effekt auf das Gesamtsystem, ne? Weil der Flug geht trotzdem, dann bleibt der Platz halt leer von Gerolf, so diese These. Aber ich bin dann schon irgendwie bei Jens, weil es gibt ja doch so Beispiele, ich kann mich noch gut erinnern an dieses Shell-Boykott Ende der 90er mit der Brent Spar, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ja. Genau. Da haben dann die Konsumenten doch irgendwie eine Macht. Und so zynisch das klingen mag, aber dass es jetzt in allen Discountern auch Bio-Lebensmittel gibt, das ist ja eigentlich ein Fortschritt, den die Konsumenten tatsächlich erwirkt haben, dass das nicht das Ende sein kann, ist mir auch klar, aber ich glaube schon, so doof es klingt, man muss sozusagen auch ja als Teil des Systems das machen, was man selber leisten kann und dann ist man doch wieder beim Individuum. Also
ja, bei den Bio-Lebensmitteln fällt mir dann ein, ne, da müsste man sich jetzt auch mal genau anschauen, so wie und was steht da so dahinter, ne? Okay, das ist jetzt eine andere Diskussion.
Ja, klar, aber es ist dann vielleicht immer noch besser als ganz klassisch konventionell. Das ist halt die Frage, erreicht man nicht zumindest kleine Schritte? Also du, ja. Ne?
Das Einzige, was mir dazu halt einfach erstmal so als Zwischenstand eingefallen ist, ist halt auch irgendwie, okay, wir packen das hier in diese Sendung, ne? Und diese Sendung ist halt auch keine in dem Sinne keine Öko-Fundamentalisten-Sendung, dass wir hier irgendwie Leuten über den Mund fahren und sagen, okay, du bist geflogen, tschüss, raus. So, mit dir wollen wir nicht reden. So, weil wir haben das selbst gemacht und das ist ja auch so, wie gesagt, ich schätze das Fliegen, ich schätze so viele Errungenschaften der modernen Gesellschaft. Es geht mir nicht darum, irgendwie irgendetwas es geht mir darum, was zurückzufahren, klar, aber halt auf ein anderes Level zu bringen. Ich träume vom großen Solargleiter, der mich wieder in den Pacific Northwest bringt, damit ich wieder an dieser verdammten Westküste runterfahren kann. Und diesen Solargleiter wird's aber, der mich und mein Fahrrad zu einem vertretbaren Preis mitnimmt, den wird's zumindest mal in den nächsten 5 Jahren nicht geben und ich vermute auch nicht in den nächsten 15.
Nee, das ist zu weit weg. Und wir haben da gerade eine andere Verantwortung und wir müssen uns einfach um diese Umwelt kümmern. Und was mir zu deinem vorherigen Argument noch einfällt, was ich da noch sagen wollte, ich glaube, wir können uns gar nicht erlauben, so pessimistisch zu denken und zu sagen, hey, der Flug wäre auch ohne mich gegangen, sondern man sollte da irgendwie optimistisch denken. Und sie sagen, hey, vielleicht haben 200 andere Leute genauso gedacht wie ich und es ist doch ein Flug weniger, der dann vielleicht losfliegt. Und diese kleinen Schritte dann irgendwie so abzutun und zu sagen, bringt alles nichts, das dürfen wir eigentlich gar nicht machen.
Sehe ich ja letztlich, ne, sehe ich ja genauso wie du und ne, das Werkzeug, was wir haben, ist auch das, was wir hier gerade machen. Also dass man einfach irgendwie diese Gedanken mal so in den Raum schmeißt und damit vielleicht auch in den einen oder anderen Kopf und auch überhaupt nicht von dem hohen Ross, weil nochmal, wie gesagt, ich habe da schon genug Zeug verbrannt und so. Ja, und das Kunststück ist, glaube ich, auch bei der ganzen Geschichte dann auch irgendwie die gute Laune zu behalten, weil diese Perspektive, ne, okay, ich mache hier jetzt die nächsten Jahre, ich feiere das alles ab, ich fliege sonst irgendwo hin, weil ich kann ja eh nichts mehr tun und danach kippt die ganze Geschichte, die ist mir auch zu, also die finde ich nicht nur traurig, sondern die macht mir einfach auch,
ist verantwortungslos.
Verdammt, die ist mir auch zu, ich habe gern gute Laune, so, und die ist mir zu, ja doch, die ist tief traurig eigentlich. Mhm. Und das fällt eigentlich aus, das geht nicht, so.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem anderen Thema, aber wir werden dieses Thema garantiert im nächsten Jahr, du hast es ja schon angedeutet, du willst dich damit auch im kommenden Jahr, also im Jahr 2019 dann intensiv im Antritt in diesem Podcast hier bei Detector FM beschäftigen. Hast du schon Ideen, wo die Reise da hingehen soll, um mal im Bild zu bleiben?
Also die Flugreise geht, weiß ich nicht, ich würde gern mit Harald Lesch drüber sprechen. Ja, weil es ist halt nicht nur eine CO2, also eine abrechenbare Frage, sondern es geht halt auch um für mich um diese Fragen, so welchen Wert hat Erfahrung, welchen Wert hat Neues sehen, so, das ist jemand, wo ich das gern machen würde. Ansonsten ist es halt ein sperriges Thema. Ich weiß nicht, in wie vielen Beiträgen das vorkommen wird im nächsten Jahr, aber ich habe es mir zumindest vorgenommen, mich da ein bisschen drum zu kümmern.
Wir werden es machen. Im Antritt 2019. Stichwort Nachhaltigkeit fällt mir tatsächlich eine ganz gute Überleitung ein, wie ich finde. Nämlich die Frage, Jens hat es vorhin angesprochen, brauchen wir jedes zweite Jahr ein neues Fahrrad oder jedes vierte oder fünfte oder so? Ich fahre seit, lass mich kurz nachdenken, mindestens 15 Jahren das gleiche Rennrad.
Toll.
Und
Dasselbe sogar, oder?
Sogar, das gleiche und dasselbe.
Krass, beides zusammen.
Und das ist so ein Thema, was mich dieses Jahr beschäftigt hat. Und zwar, ich muss zugeben, es war in Berlin in einem Bahnhofskiosk, als ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich das damals aktuelle Tourmagazin durchgeblättert und gesehen, dass die, und das fand ich ganz interessant, ich glaube unter dem Titel Bestseller-Vergleich oder so, sich die aktuellen bestverkauften Fahrräder 2018, Rennräder, angeguckt haben und verglichen haben mit dem Vorgängermodell von vor 10 Jahren, also dann 2008 oder 2009, weiß nicht mehr so ganz genau. Fand ich ganz interessant, natürlich, weil ich tatsächlich mein Fahrrad da auch wiederentdeckt habe und dachte, ah, okay, ist immer noch ähnlich so Kategorie. Aber ich fand es auch wirklich so vom Ansatz her ganz spannend zu sagen, okay, was hat sich denn da eigentlich so getan? Und habe diesen Artikel sehr, sehr gern gelesen, tatsächlich dann auch das Heft gekauft. Und also Lob da an dich, das ist überhaupt kein Anbietern jetzt an Jens, aber ich fand das einen sehr interessanten Ansatz zu sagen, okay, was hat sich denn da getan? Ich glaube, Jens, du wirst auch später noch ein bisschen bei deinem Thema dann über die, ich sag mal so, technische und größere Entwicklung reden. Aber ich ganz konkret fand das wirklich, wie sagt man so, schön Horizont erweiternd, mal zu sehen, okay, was hat sich da verbessert, was hat sich nicht verbessert, ja?
Was hat sich denn verbessert? Was hat sich denn, also kam genau dein Radmodell drin vor?
Genau, also mein Fahrradmodell war genau drin und ich glaube, ich fasse es jetzt mal ganz laienhaft oder amateurmäßig, wie ich Fahrrad auch betreibe, zusammen. Es ist ungefähr noch genauso. Also es ist ein sehr gutes Rad für den Preis, kam raus, aber die Laufräder sind Mist. Das wurde mir damals aber schon gesagt und dementsprechend bin ich eigentlich ganz happy.
Das heißt, die Laufräder damals waren Mist?
Ja.
Okay. Sag mal, können wir das hier eigentlich sagen, was für ein Rad ist oder ist das...
Können wir machen. Also das ist ein Giant TCR Advanced, heißt das, glaube ich. Das ist so ein Kombinationsmodell. Gibt's auch immer noch, ja.
Ja, das ist ein Vorreitermodell der Kompaktgeometrie, stimmt's?
Das ist richtig.
Der Sloping-Geometrie. Und naja, so ein bisschen. Ab und zu beschäftige ich mich mit dem Thema. Aber Wenn du jetzt sagst, die Laufräder waren schlecht, die waren schon damals schlecht, dann sind die wahrscheinlich heute besser, aber so der Rest, ich meine, Laufrad ist ja je nachdem, halt kann man ja schnell wechseln.
Stimmt, habe ich tatsächlich bis heute nicht gemacht, habe ich mir aber vorgenommen für nächstes Jahr, weil ich das schon seit Jahren höre, ah, hol dir mal neue Laufräder. Aber ich dachte auch, ey, solange sie noch funktionieren und ich jetzt nicht irgendwie um Sekunden kämpfe in meinem Alltag und vor allen Dingen nicht, wenn ich das Fahrrad benutze, also es ist ein Sportrad, was ich zum eben, ja, Trainieren durch die Gegend fahren nehme. Bisher bin ich ganz zufrieden mit den Laufrädern, aber es ist jetzt mal an der Zeit, neue mir zu besorgen und ich finde, nach 15 Jahren kann man das auch mal machen. Kurzum, daran werde ich arbeiten, aber der Rahmen an sich und das Fahrgefühl finde ich tatsächlich super und ich habe so das Gefühl, ich habe damals einen guten Kauf gemacht und das auch nie bereut. Also in egal welchen Situationen ich dieses Fahrrad gefahren habe, also ob jetzt hier rund um Leipzig, wo ich eben ja die hauptsächliche Zeit meiner Trainingsausfahrten verbringe oder aber auch mal mit dem Bus und Freunden in den Alpen, was klimamäßig wahrscheinlich so mittelmäßig gut ist, da hat mir das immer von der Geometrie her gut gefallen und es passt irgendwie so zu meinem Fahrstil, habe ich so das Gefühl.
Und was sagt aber das Fachmagazin zu allem, was nicht Laufräder ist? Also sagt das Fachmagazin so, das ist eigentlich über die letzten 10 Jahre, hat sich jetzt gar nicht so verändert? Darauf wollte ich hinaus.
Na, das Fachmagazin sagt schon, das war damals schon ziemlich gut, ist ein bisschen verbessert worden, aber das alte Modell ist eigentlich noch top.
Und in welchen Punkten wurde es verbessert?
Oh, das habe ich, glaube ich, vergessen, weil dafür bin ich nicht Techniker genug.
Zufällig ist ja jemand anwesend, der für dieses Fachmagazin arbeitet. Vielleicht hast du den Artikel selbst geschrieben?
Ich habe ihn nicht selber geschrieben, aber ich kann natürlich Antwort geben. Das ist tatsächlich so. Und das war nicht nur bei dem Giant TCR so, das war bei den allermeisten anderen Rädern auch so. Verbessert haben die sich so bei den Komponenten. Ne? Die Schaltungen sind so ein bisschen besser geworden. Es gibt ein Ritzel mehr am Hinterrad und so, vielleicht mal leichtere Laufräder drin. Es ist aber tatsächlich so, dass die Rahmen fast identische technische Werte aufweisen wie vor 10 Jahren. Ja. Vielleicht mal ein bisschen komfortabler geworden oder so, aber man steckt da in einer Sackgasse, beziehungsweise kommt man technisch nicht weiter. Die Carbonrahmen werden nicht mehr leichter. Wenn man sie noch leichter macht, brechen sie oder werden so empfindlich, dass man sie eigentlich nicht mehr im Alltag gebrauchen kann. Und es gibt da auch keine besseren Materialien und so. Und dann hat man so ein bisschen an der Form was gemacht, dass sie ein bisschen moderner daherkommen, aber technisch hat sich da seit 10 Jahren nicht mehr viel getan. Ja.
Das ist interessant. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es zumindest bis zum gewissen Punkt, wenn ich es mal so schätzen, so bis in die Region 700 Gramm, bis zum, also das Rahmengewicht vielleicht noch ein bisschen abgenommen hat?
Also nicht bei diesen Rädern. Es geht ja hier um Bestseller, also das waren so um die 2000 Euro, glaube ich, ja. Und klar hat man bei den High-End-Dingern hat man immer noch da ein hohles Ausfallende und weiß ich nicht, immer noch ein paar Gramm rausgeholt. Aber wenn ich glaube, so ein TCR lag bei knapp 1000 Gramm, die leichtesten Rahmen, die es gibt, sind ja, um die 700, aber das sind echt Teile, die muss man behandeln wie rohe Eier. Also die kann man so im Alltagsgebrauch fast nicht benutzen, weil sie so empfindlich sind und da kommt man nicht mehr weiter. Ja, und dann haben sich so diese robusten und alltagstauglichen Carbonrahmen, die haben sich so bei 1000 Gramm eingependelt, da gibt's nicht mehr viel zu holen.
Und was sagt uns das jetzt? Also ich wüsste was mir das sagt. Aber erzähl. Das ist nur eine Vermutung. Nee, Christian, das ist sein Thema und das ist sein Rat. Also Christian, sagt dir das was?
Also tatsächlich bestärkt mich das im Prinzip in zwei Beobachtungen. Zum einen, man muss nicht jedes zweite oder vierte Jahr ein neues Fahrrad kaufen. Also das ist so das, was ich so denke. Und dann bestärkt es mich aber auch in der Beobachtung, damals nicht das ganz billige Modell gekauft zu haben, also auch vielleicht so ein Nachhaltigkeitsgedanke, sondern ein bisschen mehr Geld schon damals auch ausgegeben zu haben, um es dann auch lange zu haben. Und das beobachte ich auch in anderen Bereichen, so dieses Phänomen, nicht die ganz billigen Sachen kaufen, nicht die ganz billigen Schuhe kaufen, nicht die ganz billige Technik kaufen, so dass man nicht alle 2 Jahre irgendwie alles neu kaufen muss. Und dementsprechend bin ich da tatsächlich mit einem guten Gefühl rausgegangen aus diesem Test, weil ich so gemerkt habe, hey, war eine gute Entscheidung. Mir macht das Fahrrad auch immer noch Spaß. Ich habe auch nicht so das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie denke, oh nee, es gibt irgendwas, was mich daran stört oder so. Wie gesagt, vielleicht mal neue Laufräder. Kommt 2019. Aber das sind so die beiden Gedanken, die ich so habe. Und es geht tatsächlich beides so ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit. Dass ich einfach so denke, ja, in dem Fall, in diesem ganz konkreten Fall, vieles richtig gemacht.
Ja, und das ist halt auch das, was der Einzelne tun kann. So, ja, was Nachhaltiges kaufen, also ruhig mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Weil ich meine, hey, jetzt hast du irgendwie ein 2000-Euro-Fahrrad, ich weiß nicht, vielleicht mal eine neue Kette und ein paar Verschleißteile. Hast du 3000 Euro über 10 Jahre investiert in das Ding. Und das ist jetzt, um mobil zu sein, echt ein geringer Betrag und zudem dann irgendwie doch auch umweltfreundlicher. Und ja, es heißt ja auch, die umweltfreundlichsten Autos sind die meisten Kilometer auf dem Tacho haben, ja, weil dann nämlich keine Energie für ein neu produziertes draufgegangen ist.
Ja, ich würde ja sagen, die umweltfreundlichsten Autos sind die gar nicht hergestellt werden. Ich mache mal wieder hier den Öko-Fundamentalisten des Dezembers.
Ja, aber so lange Laufleistung ist halt auch eine gute Sache einfach, finde ich. Ja.
Stimmt, wenn es da ist, dann soll es lange halten. Darf ich noch mal ganz kurz, darf ich noch was anderes sagen? Selbstverständlich. Darf ich noch mal Sprachkritik machen? Dieser Begriff nachhaltig ist, also umweltfreundlich finde ich viel besser. So nachhaltig, ich weiß was sehr, sehr nachhaltig ist. Zum Beispiel eine Atombombe. Also nachhaltig heißt ja nur, dass hier etwas eine Wirkung hat, die sehr lange bleibt. Insofern könnte man auch umweltschädliche Sachen als nachhaltig beschreiben.
Könnte man, ist aber in dem Fall nicht gemeint.
Genau. So, können wir uns ja vielleicht, wenn ihr wollt, auch vornehmen, solche Begriffe noch anders einzusetzen. Aber egal, jetzt bin ich ein bisschen abgetrieben. Mir ist noch was anderes eingefallen dazu. Ich kann mich erinnern, als Carbonrahmen aufkam, da neben dem, ne, hier Klimabilanz, wie die hergestellt werden, ist noch ein anderes Thema, aber da gab es ja große Vorbehalte Carbonrahmen gegenüber, was die überhaupt können, was die aushalten, wie dauerhaltbar die sind, um Himmels Willen, du siehst nicht, wenn der beschädigt ist und so. Finde ich eigentlich eine gute Nachricht. 15 Jahre hast du es?
Ungefähr, ja. Aber ich glaube sogar, um mal da auch den Besserwisser zu spielen, es ist ja sogar so ein zusammengesetztes Modell. Da ist nicht nur Carbon drin, sondern der Rahmen ist, glaube ich, so ein Kompositding.
Ja, Tube to Tube wahrscheinlich. Oder, Jens, ist das?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hast du eins mit Alu-Anteil, also Alu-Hauptrahmen, Carbon-Hinterbau. Das waren so die ersten... Die ersten Versuche, das Material da irgendwie unterzubringen, sowas gibt's heute gar nicht mehr. Also macht man eigentlich komplett aus Carbon. Was sagt man dazu? Also klar, die Herstellung ist, ich kenne keine genauen Zahlen, aber ich will da mal so ein bisschen die Sorge runterfahren, weil Carbon ist ganz viel Handarbeit. Es ist letztlich Epoxidharz, was irgendwie im Hausmüll landen kann, was jetzt kein giftiger Sondermüll ist. Und ich glaube, im Vergleich zu einem Alurahmen, also der Rohstoff Alu ist auch ziemlich ressourcenintensiv.
Ja, Google-Tipp, Bauxitmine.
Ja, und deswegen würde ich die jetzt gar nicht mal so verteufeln. Und auch hinten raus, also umweltfreundlich, nachhaltig, also Carbon ermüdet nicht, wenn es jetzt keinen Crash erlebt und irgendwie zerbricht oder so. Man kann das theoretisch ewig fahren.
Aber man kann es nur schwer recyceln, ne? Und es ist dann auch nur sehr eingeschränkt einsetzbar.
Jein, also es gibt Modelle tatsächlich, wo die geschreddert werden, wo dann versucht wird, irgendwie diese geschredderten Fasern da wieder rauszuklauben. Was nicht funktioniert, ist das 100% zu recyceln, weil das so lange Fäden sind und die mit dem Harz, das lässt sich alles nicht mehr trennen. Aber es gibt schon Sachen. Also in Hamburg steht ein riesengroßes Werk dafür, das, glaube ich, mit Airbus zusammen entwickelt wurde, wo auch viele Fahrradhersteller ihren Schrott hinschaffen tatsächlich. Und da werden dann so Fahrbahnbeläge draus gemacht zum Beispiel. Oder diese Fasern auch in irgendwelche Kunststoffspritzgussteile mit eingebracht, damit sie fester werden. Sowas gibt es schon.
Cool. Ich habe eben weiß nicht, ob es der erste ist, aber zumindest ein nächstes Interviewthema gefunden. Das ist super. Mit den Hamburgern können wir uns ja mal vornehmen. Also schreibe ich mir auf den Zettel, dass wir mit dem mal sprechen. Finde ich super interessant. Und wenn ihr jetzt nicht noch was zu dem konkreten Fahrrad sagen wollt, hätte ich noch eine andere Frage, die daran anschließt. Inwiefern ist das übertragbar auf andere Bereiche? Also können wir uns jetzt hinstellen und sagen, okay, naja, in den letzten 15 Jahren hat sich eigentlich nichts getan in der Fahrradtechnik, oder kommt es darauf an, welches Feld wir betrachten?
Das kommt ganz klar darauf an, welches Feld wir betrachten.
Das vermute ich nämlich auch.
Das ist, das betrifft jetzt dieses klassische Mittelklasse-Rennfahrrad. Da hat sich tatsächlich dann irgendwie in den letzten Jahren wenig getan. Ich glaube auch, weil die Branche oder die Industrie gar nicht mehr so richtig wusste, was sie da jetzt noch machen sollen. Ja, sie sind irgendwie gewichtstechnisch an so eine gläserne Wand geraten, gesagt, da kommen wir nicht mehr weiter. Und das ist eben auch das, was ich ganz besonders in diesem Jahr beobachte in der Fahrradbranche. Also es gibt irgendwie so eine gefestigte Verunsicherung. Wo geht jetzt die Reise hin? Und ja, das beobachten wir ganz klar an solchen Beispielen. Das Mittelklassefahrrad, das bleibt wie es ist, da tut sich irgendwie gerade nicht viel. Und da, wo die Neuentwicklungen stattfinden und da, wo jetzt irgendwie neue Technik entsteht, das radikalisiert sich völlig. Also wir haben da so Aerodynamik ist ein Thema, wo die sich jetzt noch austoben können. Und da sind dieses Jahr ein paar neue Modelle vorgestellt worden, die völlig abgefahren sind. Also so Supersportrennwagen mit integrierten Lenkern und Scheibenbremsen und weiß ich nicht, aber brutal teuer. Und am anderen Ende dieses Gravel-Gelände-Rennrad-Thema ist, da tut sich auch sehr viel. Aber so mancher Endverbraucher steht da vielleicht mit dem Stirnrunzeln davor, weil interessanterweise haben wir für das klassische Straßenfahrrad oder für das klassische Marathon-Rennrad, für den Durchschnitts-Max-Mustermann-Radler, der jetzt irgendwie so 2.000-3.000 Euro ausgibt, nicht eine Neuvorstellung dieses Jahr. Das war echt interessant, ja.
Zwei Fragen.
Gerne.
Die eine, die immer wieder kommt, so auch wenn man, also wenn man so liest und spricht, ist, okay, diese Aero-Räder, wem bringt das überhaupt was? Weil das ist ja ganz klar eine Entwicklung, denn du hast diese Supersportwagen auf zwei Rädern angesprochen. Naja, und die zweite Frage ist globaler, was sagt ihr das, diese Beobachtung?
Also die erste Frage, wem bringt das was? Das bringt natürlich jedem, der irgendwie schneller im Ziel sein will. Ja, also entweder ich fahre Rennen, also in erster Linie sind die auch für den als Schaufenstermodell für den Profi-Radsport gedacht. Ja, irgendwie man spekuliert natürlich damit, einen Haufen Entwicklungsarbeit reinzustecken und dann damit Rennen zu gewinnen, damit einer Marke oder einem Modell eben einen bestimmten Wert zu geben, damit es dann auch gekauft wird. Auf der anderen Seite, klar, bringt das jetzt dem, der seine Hausrunde 4 Sekunden weniger braucht, nüchtern betrachtet wenig, aber ich sage mal so, ich kann jeden verstehen. Also der dann trotzdem irgendwie investiert, einfach weil er was Schönes fahren will und weil er das gute Gefühl haben will, irgendwie das Schnellste unterm Hintern zu haben. Also das haben wir mit Carbonrahmen auch gemacht, weil sie leichter waren und haben uns die gekauft. Gebraucht hat es niemand.
Ja. Heißt aber, wenn ich das wirklich nur so auf Hausrunden und Touren und halt nicht im Rennen bewege, dann bringt mir das irgendwas im Sekundenbereich.
Ja.
Ja, klar. Wo man dann ja auch noch, also man kann das ja auch noch weiterdrehen und sagen, bist du blöd? Du fährst eine Hausrunde, weil sie dir gefällt, warum willst du schneller fertig sein?
So könnte man das sagen, aber das sind Renngeräte und da geht es um Sieg und Niederlage und zwischen Sieg und Niederlage liegt oft nur ein Wimpernschlag oder 3-4 Watt Tretleistung und da kann es dann den Ausschlag geben, ja.
Aber würdest du so weit gehen und sagen, kein neues Modell für den Max Mustermann, Christian Bollert, dieses Jahr vorgestellt, die Entwicklung ist vorbei? Oder also wird nur noch das hergestellt, was es schon gibt?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich bin gespannt, wie sich die Branche da rausbewegen wird oder was sie sich einfallen lassen wird, um irgendwie da wieder Kaufanreize zu schaffen. Es sieht jetzt erstmal so aus, als hätten sie so ein bisschen ausgesetzt, 1, 2, 3 Jahre vielleicht, weil klar, das, was es gibt, ist gut und wird wahrscheinlich auch noch ganz gut verkauft. Und sie brauchten die Entwicklungskapazitäten für andere Felder einfach. Und aber jetzt so in naher Zukunft wäre dieses Thema eigentlich mal wieder dran. Also Aero ist jetzt bespielt und da können sie sich auch nicht leisten, jedes Jahr oder alle 2 Jahre ein neues Modell zu entwickeln, weil muss ich ja auch erstmal ein bisschen verkaufen. Und auch im Gravel-Thema ist jetzt so viel, in dem Geländerennrad-Thema so viel passiert, dass man sich eigentlich mal wieder um dieses normale Fahrrad kümmern müsste.
Ist der große Elefant im Raum da in dem Fall E-Bike, also dass man die Kapazitäten dahin geschoben hat?
Das mag bei einigen Firmen der Fall sein, vor allen Dingen bei so kleineren, dass sie da den Zug nicht verpassen wollen und da sicher erstmal Hirnschmalz reinfließen lassen, um da einfach am Ball zu bleiben. Ganz große Firmen haben aber eigentlich dafür dann auch schon extra Abteilungen und können das locker mal nebenbei stemmen. Aber das ist sicher auch ein Grund mit dafür, ja.
Ich sehe noch einen anderen Elefanten in einer anderen Ecke stehen, aber das sage ich noch nicht, weil vorher möchte ich noch wissen, wie ist denn das für dich emotional? Also, ne, du bist halt ein Rennrad-Dude, so. Ja. Und das ist so dein Ding, so, ich kenne dich lange, ich weiß das. Blutet dir da ein bisschen das Herz? Macht dich das traurig?
Nee, nicht unbedingt, weil ich von anderen Seiten belustigt und bespielt werde. Also ich bin ja klar Rennrad-Nerd, ich bin auch Technik-Nerd und wenn ich diese Aero-Boliden sehe, muss man schon fast sagen, da geht mir auch das Herz auf. In einer anderen Art und Weise, weil man sich sagt, boah, wie abgefahren und was haben die sich einfallen lassen und wie schräg und sowas hat man noch nie gesehen. Das ist schon auch geil.
Hast du ein Beispiel dafür? Also für irgendeine Lösung, wo du sagst, dass, also für genau sowas?
Ach ja, mehrere inzwischen. Also was ich da jetzt gerade so tut, ist, dass man so Cockpits baut. Ne? Du hast nicht irgendwie einen normalen Lenker und Vorbau, den du irgendwie zusammenschraubst, sondern das sind so abgefahrene, einteilige Carbon-Konstruktionen, sehen aus wie Raumschiff Enterprise, gehen so V-förmig nach oben sind alle Kabel drin versteckt, sieht total clean aus und das ist schon echt aufwendig und echt schräg. Andererseits muss man sagen, und das ist das, wo ich dann an den Normalradler denke, der kann damit gar nicht viel anfangen. Also zum einen, das Zeug lässt sich nicht richtig gut einstellen. Es gibt da, weiß ich nicht, 7, 8, 9, 10 verschiedene Vorbau- und Lenkerkombinationen, die alle 900 Euro kosten. So, wenn ich da was ändern will, muss ich da was komplett anderes draufbauen, kann es eigentlich gar nicht richtig einstellen. Und überhaupt so ein Rad, fünfstellige Beträge sind keine Seltenheit mehr. Ja, 10, 11, 12.000 Euro kosten die Geräte. Und damit kann der Reiseradler oder der das jetzt nur so als Hobby und als Fitness betreibt, der kann damit nicht viel anfangen.
Ja, Cycling is the new Golf. Und Tab Bollard hat eben den Kopf geschüttelt, als er das gehört hat, mit den fünfstelligen Beträgen.
Ja, da muss ich sagen, würde ich niemals für ein Fahrrad ausgeben, selbst wenn ich die Kohle hätte. Muss ich, also finde ich absurd, aber ja.
Klingt absurd, aber es scheint zu funktionieren, weil es kein Einzelfall ist, weil jetzt nicht auch nach 1 oder 2 Jahren es aufgehört hat mit solchen Preisen, sondern jeder namhafte Hersteller hat sowas im Programm und das scheint gekauft zu werden und ab und zu sieht man es auch auf der Straße.
Ja, ja, es ist ja auf jeden Fall auch, ich glaube, das kann man definitiv so sagen, dass das Fahrrad schon teilweise das neue Statussymbol ist neben dem Smartphone. Also das beobachte ich auf jeden Fall.
Es braucht ja auch umweltfreundliche Statussymbole in der heutigen Zeit. Also der Tesla hat ja auch den Ferrari abgelöst. Und
hier so
in manchen Gesellschaftsschichten.
Ja, und Batterieproduktion und so, ne? Ja. Aber umweltfreundlich, also das ist. Und wenn es nur zum Schein ist, ne? Also ich habe dann mein Bikepacking-Rad und ich bin dann voll hier so adventure-mäßig unterwegs und so. Und deswegen fliege ich so 2-3 Mal im Jahr nach Asien und dorthin zu so einem schönen Rennen. Und dann fühle ich mich so eins mit der Natur und ja.
Mit Plastiktaschen und Funktionsklamotten.
Ja, und dann beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Aber ich will das Thema nicht schon wieder anreißen. Christian will was sagen. Und ich habe noch Elefant im Raum
stehen. Genau, ich wollte dich an deinen Elefanten eigentlich nur erinnern. Du hast gesagt, du siehst noch einen anderen Elefanten. Wer ist es denn?
Ja, ist eigentlich ganz einfach. Also bin ich eigentlich von überzeugt, das Allroad-Bike ist das neue Rennrad, ganz klar.
Das Allroad-Bike ist das neue Hobby-Rennrad. Da bin ich das ist, glaube ich, auch, oder vielleicht ist das ein Symptom sogar dafür, dass diese Schere total aufgeht, dass dieses klassische, normale Rennfahrrad, wie es der Christian vor 15 Jahren gekauft hat, dass das vielleicht vom Aussterben bedroht ist, könnte ich mir vorstellen. Und für die Hobbyradler ist halt dieser sehr vielseitige Art von Rennrad die bessere Wahl. Wahnsinnig kleine Übersetzungen, breite Reifen und so. Und auf der anderen Seite halt das Profimaterial, das dann halt auch richtig fett Kohle kostet, aber das für den Massenmarkt eigentlich gar nicht mehr gedacht ist. Und dazwischen sehe ich aber dann die Gefahr, dass sich da eine große Lücke auftut, weil eigentlich ist so ein günstiges, schnelles, schmalbereiftes, sportlich positioniertes Rennrad auch was Cooles, wo man auch richtig gestreckt draufsitzen kann und so. Und wenn es das dann vielleicht auch nicht mehr gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass da einige Zielgruppen sich fragen, warum.
Ich würde das machen. Ich würde mich fragen, warum. Ja,
da kann ich auf eine Art und Weise nachvollziehen. Klammer auf, uns wurde in der letzten oder vorletzten Woche, hat jemand bei Facebook drunter geschrieben, auf den letzten Klingelbeil-Klötzer von November, als wir uns über die Unterschiede von Gravel, Allroad und Cyclocross-Rad unterhalten haben. Ihr immer mit eurem Gravel-Thema, und das ist ja jetzt schon Satire, dass ihr da über welche Feinheiten ihr euch unterhaltet und dass ihr da immer wieder drauf zurückkommt. Wir kommen erstens drauf zurück, weil wir es selber irgendwie gut finden, also interessant einfach, und ist für mich auch eben Ausdruck dessen, dass es einfach relevant ist. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, der Kollege Jan Heine, mit dem wir auch einmal im Jahr sprechen, der hat da so einen schönen Satz mal geschrieben, der ging, glaube ich, what we want is the Porsche 911 of bikes. Ja, also wir wollen den Porsche 911 unter den Rädern. Und da sagt er eben, ja, jeder Porsche hat eine Beleuchtungsanlage, jeder Porsche hat Schutzbleche und jeder Porsche hat auch einen Kofferraum. Deswegen ist das, oder fast jeder Porsche, ja, da vorne diese kleine Hutschachtel, wo man dann irgendwie sein, was weiß ich, reintun kann. Und deswegen ist vielleicht ja das klassische Rennrad, das ich auch sehr liebe, aber vielleicht ist es einfach auch zu spezialisiert, weil dieses, was du gesagt hast, Sitzposition sehe ich noch ein, ja, man will gestreckt sitzen. So, also ja, gut, da ist vielleicht wirklich eine Lücke, dass viele dieser Räder halt fälschlicherweise auch in so eine Komfortrichtung getrieben werden. Ich bin, ja, ne, hier, du kennst mich, ich habe kurze Beine, sitz riesig, bin, mein Körper ist überhaupt nicht zum Fahrradfahren gemacht, deswegen brauche ich lange, flache Räder.
Du hattest es jetzt schon schwer, einen Rahmen zu finden.
Ja, aber ich bin ja glücklich. Und ja, gerade was Geschwindigkeit angeht und so, das habt ihr ja auch rausgefunden. Vor 10 Jahren hat man noch gesagt, hier 23 mm Reifen und das Ding ist, das ist am schnellsten. Und inzwischen setzt sich einfach durch, dass man merkt, ja, manchmal machen dickere Reifen sogar schneller. So, ne? Also kurz gesagt, Position sehe ich ein, aber die anderen Sachen würde ich nicht sagen, dass das so viel langsamer sein muss.
Das kommt auf den Blickwinkel drauf an. Also ich finde es auf der anderen Seite, so vielseitig es ist, irgendwo ist es schon auch ein spezialisiertes Rad. Es ist nämlich spezialisiert auf unbefestigte Wege. Also damit kommt, da kommt man dort spezialisiert. Das heißt nicht, dass man damit auch auf...
Ja. Aber jetzt, und siehst du, und jetzt schlägt nämlich der schlimme Begriff Gravelbike knallhart zu, weil nämlich dieser Begriff ja sagt, das ist ein Rad für Schotter und das stimmt aber nicht. Also es ist halt ein Allroad-Bike und deswegen ist es halt nicht für schlechte Wege spezialisiert, finde ich.
Das
stimmt. Oh Gott, wir sind schon wieder mitten in diesem Thema, verdammt.
Das stimmt, aber also es eignet sich für unbefestigte Wege einfach besser als für befestigte. Und umgekehrt kann ich ja, also warum soll das klassische Rennrad kein Allroad-Bike sein? Weil ich kann mir den 23er oder 25er Reifen genauso gut einen Schotterweg unter die Räder nehmen. Ich muss mich halt noch ein bisschen, ich muss mich fahrtechnisch ein bisschen anpassen. Und jetzt ist, wenn meine Runde nur aus Asphaltstraßen besteht oder wenn ich in den Alpen umherreise, wo ich in der Regel unbefestigte Straßen gar nicht mehr ohne Mountainbike bewältigen kann, sondern da sind die Pässe einfach perfekt asphaltiert. Warum soll mir da ein Gravelbike aufgedrückt werden? Ja, warum soll ich da nicht ein preiswertes Mittelklasse-Rennrad bekommen, ein modernes zu einem guten Preis, um damit diese Sachen zu bewältigen? Also wenn das fehlt, wenn das rausfällt, ich glaube, für viele Leute wäre da eine Lücke.
Jens ist mein Anwalt.
Also da nähern wir uns dem einfach von unterschiedlichen Richtungen. Ist ja auch völlig okay. Klar, ich kann auch mit meinem Rennrad auf dem Feldweg fahren, aber mit dem anderen geht's halt besser. Und wenn du einen Alpenpass fährst, dann würde ich dir sagen, ey Jens, dann lass doch abends nochmal hochfahren, dann wird's halt oben dunkel, gucken wir uns einen Sonnenuntergang auf dem Pass an und dann müssen wir runterfahren. Dann haben wir halt auch Licht an Bord. Und in unserer kleinen Tasche, die wir dabei haben, da haben wir auch unsere Jacken drin, dass wir da oben überhaupt anhalten können, damit es nicht so kalt ist und dass wir runterfahren. So. Und wenn es regnet übrigens, ist das mit den Schutzblechen auch gar nicht so verkehrt. Ja, aber das sind einfach...
Aber also die Tasche hat ja nichts mit Rennrad oder Gravelbike zu tun. Es gibt viel,
deswegen,
mit dieser anderen Art. Die Tasche hat ja nichts mit Allroad oder Rennrad zu tun. Man kann natürlich an schmalbereiftes Rennrad genauso gut eine Tasche drin machen, wo Licht drin ist, gegebenenfalls auch Schutzbleche. Umgekehrt, welches Allroad-Bike, was da serienmäßig verkauft wird, hat Licht und Schutzbleche? Also fast keins. Das sind dann so auf Pendlerräder, aufgerüstete Räder. Aber weißt du, wenn du sagst, natürlich kannst du mit deinem Allroad-Bike auch auf Asphalt fahren, kann man umgekehrt sagen, natürlich ist mein Rennrad für den Asphalt besser gedacht, aber ich kann damit auch auf Schotter fahren.
Ja, wir sehen, dieses Thema wird uns weiter beschäftigen. Es tut mir leid für die Hörerinnen und Hörer, die inzwischen davon genervt sind. Ich könnte jetzt hier auch noch was sagen, könnte auch noch Sachen aufzählen, wo ich das, ne, da gibt's Beispiele, aber ey, das machen wir dann, wenn sich das Thema ein bisschen gesetzt hat, wenn wir mal über ganz andere Sachen gesprochen haben in Klingen bei Klötzer und wenn wir das Gefühl haben, hier müssen wir jetzt mal drüber sprechen, vielleicht wird's ja auch im Sommer, wenn wir mit dem Kollegen Hein sprechen und fand ich aber interessant, als ich euch gefragt habe, so was sind eure Themen des Jahres in Vorbereitung auf diese Sendung oder diesen Podcast, dass beides von euch eigentlich so ein bisschen verknüpft war und wir haben es jetzt vorhin nicht genannt, aber die eine Frage war noch nicht so beantwortet, diese Felder, wo sich doch was getan hat. Ich sag mal, wo ich das denke, dass sich was getan hat. Ne? Also hier Rahmen, Giant, TCR ist genau noch so gut, wie das damals war und man kann das durchaus jetzt noch fahren, aber ich finde halt bei sowas wie, neben dem großen Thema aber Beleuchtung und so Lichttechnik, Reifen, Bremsen und natürlich auch Funktionsweise von Schaltung hat sich total viel getan.
Ja, wobei Funktionsweise von Schaltungen, das ist eigentlich schon 10 Jahre her, dass da den letzten richtig großen Schritt gab. Also die erste Elektroschaltung. Ne? Ansonsten hat sich da an der Funktionsweise nicht viel geändert. Es gibt ja immer ein bisschen ein paar Feinheiten, die verbessert werden. Inzwischen eine elektrische Schaltung, die mit Funk funktioniert, so Geschichten. Auch mal wieder ein Ritzel mehr dieses Jahr. 12 Ritzel für das Rennrad. Und klar, in Sachen Reifen hat sich sehr viel getan, vor allen Dingen, was diese breiteren Geschichten angeht. Da gab es lange nichts, aber da gibt es inzwischen eine Riesenauswahl.
Nehmen wir es als Auftrag für die kommenden Sendungen, uns darum zu kümmern. Bei Schaltung fallen mir da auch Sachen ein, das machen wir mal in dem nächsten Klötzer. Und ehe wir jetzt Leute verlieren, weil wir in die Einrichtung des Nerdismus abdriften, ich hoffe, es ist noch nicht passiert, ganz kurz ein Einschub. Eine andere Form von Nerdismus, was ich ja auch sehr schätze am Antritt, ist die Auseinandersetzung mit Musik und da in jede Sendung Musik reinbauen zu können, die irgendwie zum Thema passt. Wir haben das jetzt hier nicht gemacht, weil diese Sendung als Podcast produziert wird. Wir werden aber natürlich auf unserer Spotify-Playlist, die man gerne abonnieren darf, auch diesmal zu dieser Sendung Songs stellen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir ja zu eurem ersten Thema, was wir jetzt besprochen habt, sagen, ob ihr da passende Songs dazu habt. Jens, hast du einen Song, den du, oder hast du einen Lieblingssong? Hast du irgendwas, was du gern in der Playlist haben würdest?
Es überrascht mich jetzt ein bisschen, müsste ich länger nachdenken.
Hast du gerade einen Lieblingssong oder irgendwas, was du immer mal singst? Oder? Reich mal nach.
Reich ich nach.
Okay, ja. Christian, hast du was?
Mir fällt bei dem Thema Dinge, die vielleicht etwas älter sind und trotzdem noch gut funktionieren, Death in Vegas ein. Das ist so eine Nullerjahre-Band. Wirst du wahrscheinlich als alter Oasis-Fan sowieso gut finden. All That Glitters. Und da heißt, glaube ich, auch eine Textzeile heißt All That Glitters Is Not Gold oder so. Riesensong, Death in Vegas, würde ich an dieser Stelle einschieben.
Ja, mir fiel jetzt Scorpio Rising ein, also oder kennst du, oder? Ja, okay. Aber das ist geil. Das ist nicht mein Song zu dem Thema, sondern habe ich vorhin erst gehört, Megalo und Trettmann, Wer hat die Hitze? Packen wir in die Playlist und von Jens reichen wir was nach.
Und nachdem wir jetzt gerade schon so ein bisschen auch über Musik gesprochen haben, Gerolf hat ja vorhin schon angekündigt, dass wir auch ein bisschen überlegt haben, was sind denn unsere privaten Ausfahrten des Jahres? Und damit wollen wir hier so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen in dieser Podcast-Ausgabe vom Antritt im Dezember 2018. Und ich würde sagen, Gerolf, du fängst einfach mal an.
Mach ich? Ich habe, das ist eigentlich eine Ausfahrtenserie, also das ist jetzt ein gesammeltes Ding. Es ist nicht die Reise zu Ostern von Skopje nach Athen. Es ist auch nicht der Ausflug vom Oktober draußen, Riesengebirge, Isergebirge, was auch wunderbar war, sondern es ist eigentlich viel simpler. Ich habe in diesem Sommer, der ja so komisch, so zweischneidig war, habe ich mein ganz simples, einfaches Stadtrad wieder entdeckt, das ich sowieso eigentlich regelmäßig nutze, so für so Kurzstrecken, und bin sehr, sehr viel mit dem gefahren in diesem Sommer. Ja, also Schutzbleche, breiter Lenker, dicke Reifen, ein Gang, Rücktritt, vorne eine Scheibenbremse, ja, habe ich einen engen emotionalen Bezug zu, auch weil es aus der Firma von einem Freund ist. Und ich bin damit sehr viel in der Stadt rumgefahren, habe auch kleine Touren unternommen damit habe diesen Sommer, das war so zweischneidig, erinnere mich zum Beispiel einmal rauszufahren, ein Punkt, wo ich gerne mal irgendwie mich hinhänge mit der Hängematte oder wo ich mal schlafe, das war im Juli, und ich habe im Juli letzten Jahres dort Fotos gemacht und habe im Juli diesen Jahres dort Fotos gemacht, und die Fotos aus dem letzten Jahr, die sind schön grün.
Das habe ich gesehen, das ist wirklich erschreckend, das Foto, ja.
Ja. Und das, also in diesem Jahr sah es eigentlich nach Versteppung aus, und das war nicht so.
War wirklich alles sehr braun, ne? Das muss man sagen, also alles braun, vertrocknet und wirklich wie in Südspanien, könnte man fast sagen.
Ja, 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 ja. Und das ist dann halt auch so zweischneidig, ne? Weil ich habe das total genossen, auch viel mit Freunden und einer Freundin rumzufahren, zum See zu fahren, zur Arbeit zu fahren, in der Stadt rumzufahren oder mal solche kleinen Touren nach draußen zu unternehmen, das auch eigentlich den ganzen Sommer über zu machen und auch eigentlich überhaupt nichts fürs Fahrrad dabei zu haben. Also so diese typischen Fahrradsachen, keine Klickschuhe, keine irgendwie Radhose, kein Helm, kein gar nichts. Und der Sommer ist heiß, er ist irgendwie zu heiß. Für mich betrifft es nur emotional, weil ich bin zum Beispiel kein Landwirt und muss mich nicht darum kümmern, dass mir hier die halbe Ernte oder noch mehr ausfällt. Ja, und trotzdem war das halt total schön. Als Beispiel, ich war, ja, wie gesagt, war mit Freunden unterwegs, auch mit einer Freundin unterwegs, Wir hatten beide so ein bisschen an unterschiedlichen Stellen sowas so ein bisschen zu verarbeiten in diesem Sommer. Und ja, das habe ich einfach diese Einfachheit habe ich total genossen. Ich habe es total genossen, eigentlich 3 oder 4 Monate ununterbrochen Flipflops anzuhaben. Ich habe wirklich, glaube ich, kaum andere Schuhe angehabt. Nur wenn ich mich aufs Sportrad gesetzt habe. Und deswegen habe ich auch mir zu dieser Ausfahrt des Jahres einen kleinen Titel überlegt, einen Arbeitstitel. Und der heißt eigentlich Freunde, Flipflops und Fahrrad. Was brauche ich mehr? Mir geht's schweinegut.
Dann vielleicht Jens mit deiner Ausfahrt des Jahres?
Ja, ich musste auch lange drüber nachdenken, weil so richtig viel privat zum Fahren bin ich gar nicht gekommen. Es war auch unsere Reise da über den Balkan, aber die ist mittlerweile schon ein bisschen lange her. Und ich glaube, was mir im Moment gerade noch so am meisten im Kopf rumschwirrt, ist auch so ein bisschen die Wiederentdeckung des Naheliegenden und die Wiederentdeckung des Einfachen. Und das ist nämlich noch nicht so lange her. Da bin ich mal wieder meine Hausrunde hier in meiner Heimat Leipzig gefahren. Die führt da so ein bisschen durch den Osten, da in dieses Muldental, Grimmer. Und so ein 80, 90 Kilometer Ding. Und das war jetzt Ende Oktober. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Dreivierteljahr her, dass ich sie das letzte Mal gefahren bin. Aber das war diesmal so beeindruckend für mich, weil ich sie noch nie so intensiv wahrgenommen habe. Weil es waren nämlich 23 Grad plus. Ich bin in kurz gefahren. Es war so richtig Indian Summer und goldener Herbst, wie man so kitschig, wie man sich das vorstellt. Mit ganz viel buntem Laub und so. Und das war sehr, sehr geil. Also ja, auch dieser Sommer hat da bei mir im Kopf seine Spuren hinterlassen, wenn auch sehr spät.
Das ist ganz interessant. Ich bin Ende Oktober auch nochmal gefahren und ich habe es, glaube ich, in einer der letzten Episoden schon mal gesagt. Ich hatte da so das Gefühl, Mensch, jetzt nochmal kurz, letzte Ausfahrt des Jahres und so. Und mir ist es dann, glaube ich, noch 3 oder 4 Mal passiert, dass ich die letzte Ausfahrt des Jahres gefahren
bin. Ja, das stimmt, ja. Aber es war bei mir was nicht nur das. Also ich während der Arbeit fahre ich total viel Rad und vor allen Dingen viel irgendwie da am Alpenrand. Total kitschig, ja, irgendwie total schöne, schmale asphaltierte Straßenkühe am Rand, Bauernhöfe und immer die Berge schön im Hintergrund und so. Und wenn man das so die ganze Zeit um sich rum hat, kann man sich nicht vorstellen, dass man das Grimmer Umland plötzlich richtig schön findet. Aber ich empfand es da als wahnsinnig schön.
Warum?
Weiß ich nicht so richtig. Vielleicht, weil es nicht so extrem kitschig ist und weil es nicht so extrem bergig ist, sondern so eine sanfte Hügellandschaft, dann irgendwie noch in dieses tolle Licht getaucht und so. Und weil es Heimat ist natürlich auch, klar.
Ja, ist nicht so kitschig. Da ist halt noch die harte sächsische Realität. Die kommt da halt noch gut durch, um das Bild ein bisschen zu brechen. Finde ich auch interessant, weil es ja auch irgendwie so wieder kommt dieses Klimathema irgendwie auf. Also ich denke zumindest dran, wenn du es erzählst.
Ja, da ist was dran. Ne?
Auch wieder so zweischneidig.
Ja. Ja, warum in die Ferne schweifen?
Ja, aber auch, ich kann Ende Oktober noch solche Touren unternehmen und muss noch nicht die Winterschuhe anziehen. Und
das auch, ja.
Und ich vermute, dass es jetzt ähnlich ist wie beim anderen, beim großen Thema, dass ja auch das Thema vom Herrn Bollert etwas mit deinem Thema zu tun hat. Wir können ja mal nachfragen, Christian, was ist deine Ausfahrt des Jahres gewesen?
Tatsächlich geht die in eine ähnliche Richtung, also zumindest rein himmelsrichtungsmäßig, denn auch meine Ausfahrt des Jahres oder eine der Ausfahrten, die mir im Gedächtnis geblieben ist, auch als ich meine digitale App nochmal durchgescrollt habe in Vorbereitung dieser Sendung, wo bin ich denn überhaupt lang gefahren dieses Jahr? Und da habe ich auch gemerkt, dass ich logischerweise relativ viel in der Nähe unseres Studios unterwegs war mit dem Rad. Und eine Ausfahrt ist mir aber besonders im Gedächtnis geblieben, weil dort zwei Sachen zusammengekommen sind, die aus meiner Sicht fast schon, wie würde man so ein bisschen lateinisch sagen, pars pro toto für die Faszination des Fahrradfahrens für mich stehen. Nämlich, ich habe unseren Musikchef Gregor begleitet, wie er fährt relativ regelmäßig zu seinen Eltern in der Nähe von Dresden mit dem Fahrrad, also von Leipzig nach Dresden. Das sind so 160 Kilometer ungefähr. Und ich habe ihn einfach morgens begleitet auf dem Weg dorthin und er muss dann immer, ich glaube, zum Mittagessen da sein oder so ungefähr. Ich hoffe, ich darf das erzählen, Gregor. Aber jedenfalls muss er dann relativ früh losfahren, um rechtzeitig dort zu sein. Dementsprechend irgendwie so um 7 oder 6:30 oder so geht's dann so los. Und dann sind wir halt, ich habe ihn eben so bis hinter Grimma, also so die ersten 40, 50 Kilometer so begleitet. Und diese besondere Stimmung morgens im Sommer, so noch niemand ist auf den Straßen unterwegs. Es riecht irgendwie so ganz frisch noch von der Nacht irgendwie so. Es ist so dieser Mehltau auf den Straßen. Man fährt ja auch so durch so Senken, wo so links und rechts Teiche sind und alle Blätter sind grün und die Sonne kämpft sich noch so durch den Wald. Das sind einfach so Momente, wo man auch noch so ganz bisschen friert in seinen Sachen, weil man aber weiß, es wird noch wärmer, hat man irgendwie schon kurze Sachen an und man merkt auch, wenn die Sonne schon mal so durchkommt, dass es irgendwie wärmer wird. Und dann noch mit einem sehr guten Freund und Kollegen da unterwegs zu sein, sich zu unterhalten, dann eben durch so Senken, durch Wälder, durch längere Passagen auch mal über Felder zu fahren und so. Das ist einfach so das, was für mich Fahrradfahren ausmacht. Und dann eben dann an einer gewissen Stelle, ich glaube dann irgendwo hinter der Mulde haben wir uns dann irgendwo hinter Trebsen oder so haben wir uns dann verabschiedet. Und dann bin ich einfach noch so ein bisschen an der Mulde lang über Grimma dann irgendwie so zurückgefahren. Und das war einfach eine sehr, sehr coole Ausfahrt, weil ich kam dann auch, weiß ich nicht, um 10 oder so war ich wieder in meiner Wohnung, kam da wieder an, hab dann, glaube ich, noch quasi zweites Frühstück eingelegt und das war einfach ein super Start in so einen, ich glaube, es war auch ein Samstag, in so ein Wochenende einfach, Fahrradfahren, draußen sein, Dinge tun, wo andere vielleicht auch noch schlafen. Ich finde, das ist auch irgendwie so ein faszinierender Moment, wenn man selber dann schon so aktiv ist und man merkt, draußen sind 3 Leute, die schon auf dem Weg zum Bäcker schlurfen und man selber ist aber auch schon irgendwie aktiv. Das ist auch irgendwie cool. Und deswegen ist die so bei mir hängen geblieben. Das ist eigentlich so eine wirklich fast schon klassische Ausfahrt für mich. Mit guten Freunden auf dem Fahrrad, draußen, in der Natur und gar nicht weit weg.
Heftigstes Nicken meinerseits bei dieser Beschreibung, gerade vom morgendlichen Rumfahren. Ja, also war ich jetzt eben kurz weggebeamt in meinem Kopf und konnte das nachvollziehen. Vielleicht auch, weil ich die Gegend kenne und weil ich dort auch gern unterwegs bin. Aber du hast gesagt, du trackst mit einer App deine Fahrten und auch hauptsächlich ums Studio herum. Heißt das, dass du auch deine Stadtfahrten alle trackst?
Nee, meine Stadtfahrt nicht. Ich meinte eher so, dass meine Ausfahrten natürlich sich rund um Leipzig in der Regel versammeln. Okay. In diesem Jahr bin ich zum Beispiel nicht mit Freunden in die Alpen gefahren, weil sich das irgendwie terminlich nicht ergeben hat. Und dementsprechend sind, glaube ich, 90% meiner Fahrten gehen von Leipzig aus irgendwo hin.
Ja. Ja, uns allen dreien scheinen die Weltreisen nicht besonders wichtig zu sein, oder?
Doch.
Das ist ja, oder zumindest nicht so als bemerkenswert im Gedächtnis zu bleiben. Oder ist es einfach zu naheliegend, die Weltreise dann als Auswort des Jahres?
Bleibt mir, ja, naja, gut, Balkan haben wir schon mal besprochen und so grundsätzlich, ja. Mir sind diese Weltreisen, ja, also mir sind die wahnsinnig wichtig und die wirken auch bei mir wahnsinnig lang nach. Das ist ja gerade das, was ich versucht habe zu beschreiben, in diesem längeren Teil am Anfang dieses Podcasts. Ja, siehst du, selbst da bildet sich aber wieder so eine inhaltliche Klammer, aber ja, sag ich.
Also so ein bisschen kann man daraus lesen, wir könnten auch glücklich werden, wenn man verzichtet mit unserer Hausrunde und
der und
eigenen Umgebung.
Ja, und vielleicht, wenn wir mal so ganz weit gucken, nicht nur 2019, vielleicht müssen wir sogar. Und ich finde auch manchmal einfach, also Glück ist immer so ein Riesenanspruch. Ich finde auch so, also weißt du, Glück empfinde ich, wenn ich irgendwie morgens fahre wie Christian und dann biege ich um eine Ecke vielleicht irgendwo, wo ich noch nicht gefahren bin und dann habe ich dort genau diese Senke mit dem Nebel drin und irgendwie den Teich oder was weiß ich und ich fahre irgendwo vorbei und rieche, dass der Bäcker dort gerade ordentlich Brötchen raushaut und so. Das ist Glück, aber ansonsten bin ich auch sehr zufrieden mit dem Begriff zufrieden.
Stimmt.
Aber jetzt möchte ich an dieser Stelle auch hier nochmal eure Songs abfragen. Habt ihr vielleicht noch einen Song dafür? Weil ich brauche noch ein bisschen was für die Playlist.
Ja, mir fällt einer ein. Und zwar würde ich, wenn wir schon bei dieser ja fast schon pathetischen Beschreibung von Glück und Zufriedenheit sind, würde ich noch eins draufpacken auf die pathetische Beschreibung. Und zwar einfach sagen, das Paradies mit die goldene Zukunft. Das trifft es vielleicht ganz gut. Zumindest für dieses Gefühl, was ich an diesem Morgen hatte, als ich da Gregor begleitet habe.
Kenne ich nicht, klingt aber sehr vielversprechend. Jens, überleg noch. Dann sag ich kurz Phoebe Bridgers mit Motion Sickness.
Ich musste eigentlich gar nicht überlegen, weil als ich da auf dem Rad saß, ging mir die ganze Zeit ein Ohrwurm durch den Kopf. Der ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber er passt einfach am besten dazu. Der war California Dreaming.
Ja, das war, ja. On such a winner's day. Und ich trage trotzdem kurze Hosen. Ja, cool, passt doch. Vielen Dank.
Ja, da haben wir doch eine sehr umfangreiche und ausgeprägte Playlist. Das ist doch super. Gerolf, du hast mir noch Hausaufgaben aufgegeben vor dieser Podcast-Ausgabe und ich möchte gerne an die Tafel gebeten werden.
Okay, Christian, geh doch mal bitte vor an die Tafel. Du weißt, wo die Kreide liegt. Leg los.
Du hast mich gefragt, Gerolf, wie es denn aussieht mit den Statistiken. Und da habe ich mal in unserem Keller den Statistikrechner angeworfen und dann kamen die Lochkarten raus. Und ich kann sagen, dass wir mittlerweile, und das ist wirklich bemerkenswert, also vielen Dank an euch da draußen, das muss man mal sagen, an alle Hörerinnen und Hörer, über 16.000 Abonnenten haben. Das ist eine knappe Verdreifachung seit letztem Jahr, also seit letztem Herbst. Also da ist dieses Jahr nochmal ordentlich was dazugekommen. Es gibt offenbar viele Leute, die gerne den Antritt als Podcast abonnieren und gerne hören. Und damit kommen wir jetzt auf so knapp 35.000 bis 50.000 Downloads pro Episode. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Menschen, die sich den Antritt anhören. Mal sehen, wie es mit dieser Episode ist, wo wir ja doch sehr, sehr viel geredet haben untereinander. Aber das ist so das, was man zu den Statistiken sagen kann. Und was man auch sagen kann, ist, wenn man sich die Top 3 Artikel anguckt, und das ist jetzt relativ wenig überraschend, wenn man merkt, dass wir uns da nochmal fast verdreifacht haben in den letzten 12 Monaten, sind das alles Ausgaben aus diesem Jahr. Also die beliebtesten Episoden sind alle aus diesem Jahr. Die beliebteste ist tatsächlich aktuell noch die Juli-Ausgabe, also quasi die Tour de France-Ausgabe, wenn man so will, mit Chris Froome, Intent und Radfit machen. Das waren da so die 3 Themen neben der Ausfahrt des Monats. September war auch sehr beliebt. Allroad Bikes hatten wir auch hier in dieser Ausgabe auch schon mal wieder drüber diskutiert. Das Bonanza-Rad war da auch ein Thema und Vintage-Rennräder haben wir auch nicht so ganz, aber Rennräder war ja zumindest auch ein Thema hier. Und die drittbeliebteste Ausgabe bisher, und das ist eigentlich überraschend und ich würde mal die Wette wagen, dass bis Ende des Jahres es vielleicht sogar die beliebteste sein wird, war die November-Ausgabe. Da ging es nämlich um den Fahrradklimatest, die Fahrradbeleuchtung und Cyclocross. Also jetzt die letzte vor dieser Sonderausgabe, wenn man so will. Und die hat jetzt schon fast genauso viele Abrufe wie September und Juli. Und dementsprechend hat die noch das Potenzial, da noch dran vorbeizuziehen, wenn man jetzt mal Statistik-Fan ist. Das kann man nämlich auch sagen, dass zwar innerhalb der ersten 5 Tage, ungefähr 4-5 Tage, werden die absolut meisten Episoden runtergeladen. Also da hören die meisten Leute, hören sehr, sehr schnell, als am ersten Wochenende beispielsweise oder dann am Montag, Dienstag offensichtlich. Aber danach gibt's schon noch, wie man im Internet sagt, so einen Longtail. Also sehr, sehr lange nutzen Leute das noch. Und immer mal wieder gibt's auch so kleine Spitzen, wo zum Beispiel irgendein Thema, zum Beispiel Allroad Bikes oder Fahrradklima oder sowas, irgendwo in Suchmaschinen gerade gut gelistet ist und dann die Leute da nochmal drauf stoßen oder das beispielsweise irgendwo nutzen bei Spotify oder Apple oder so. Und bei Spotify und Apple, das kann man vielleicht auch sagen, hat man noch so ein bisschen genauere Statistiken, ne? Sonst weiß man als Podcastmacher eigentlich nur, wie viel Abonnenten gibt's, wie oft ist runtergeladen worden, welche Folgen sind besonders attraktiv, aber Spotify und Apple, dadurch, dass sie ja dann doch die ganzen Zugänge sehr stark kontrollieren, muss man sagen, also wissen sie natürlich noch mehr über die Nutzer und dort sieht man zum Beispiel auch, wie lange die Leute durchschnittlich hören. 50 Minuten hört der durchschnittliche Antrittnutzer, ungefähr so in den letzten Minuten. Das heißt, da sind wir jetzt in dieser Episode schon deutlich drüber. Ich bin mal gespannt, wo der Wert liegt bei der Episode, wo wir deutlich die Stundengrenze gerissen haben. Aber das ist sehr, sehr lang im Internet, muss man sagen. Ich glaube, irgendwie die durchschnittliche Verweildauer von Facebook ist irgendwie so 10 Minuten oder so. Und die freuen sich schon, dass sie so wahnsinnig lang ist. Das ist echt eine Stärke von Podcasts allgemein. Das ist ja nicht nur bei uns so. Also fast 1 Stunde hören die Leute. Und 2 Drittel hören bis zum Schluss. Was ich auch wirklich erstaunlich finde. Also mindestens 2 Drittel, bei manchen Episoden ein bisschen mehr. Das schwankt dann so ein bisschen, aber ungefähr so. Und das ist bei Spotify auch so ähnlich. Also das sind jetzt so die Apple- und Spotify-Statistiken. Dementsprechend, toi toi toi, sehr, sehr gute Zahlen, sehr, sehr gute Entwicklung. Danke an alle da draußen, die immer auch weiter sagen, dass es Antritt gibt, weil am Ende sind wir davon auch ein bisschen abhängig.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass die jetzt hier so, ne, die meist abgerufenen Beiträge und so, das kann ich nicht, das hast du mir jetzt hier gesagt. Du hast mir aber neulich das gesagt mit diesen über 16.000 Abonnenten und dann habe ich mich erst gefreut, also wirklich gefreut, ne, weil wir haben das hier als Versuchsballon angefangen und das war damals überhaupt nicht klar, ob das irgendwie, wie das funktionieren wird, wie sich das tragen wird, ob das irgendeine Art von Erfolg hat, also wo es einfach, sag ich mal, Sinn macht, dass man das tut. Das würde ich sagen, dieser Punkt ist, also für mich mit dieser Zahl ist der erreicht. Finde ich wirklich gut, also freut mich total, aber dann habe ich mir irgendwann auch gedacht, so, ich würde eigentlich diese Zahl auch gern vergessen, weil es ist auch so irgendwie schon ein Ding. Ja, also das sind schon viele Leute und es, mir passiert es ja immer
machst
wieder.
Machst du dir Sorgen, dass...
Nee, ich mache mir keine Sorgen, aber mir passiert es ja immer wieder hier... Sag ich mal so, im Unterschied zum Jens, der seinen Artikel für die Tour schreibt, der weiß dann, dass es so und so viele Leute lesen und er packt da relativ wenig Privates rein. Mir passiert es ja immer wieder, dass ich dann irgendwie ins Labern komme und da so Sachen reinbaue und das ist einfach nur so ein Gefühl. Ich habe mich auch dran gewöhnt, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, nein, aber ist cool. Vielen Dank. Also finde ich toll und muss ich dann auch mal sagen, ne? Ich bin ja hier auch als total vor drei und einem Dreivierteljahr also mit null Radio-Ahnung reingekommen. Das hätte ich ja auch, also ohne diesen Sender sowieso nicht, ohne dich auch überhaupt nicht machen können, ohne Christian und die Sendungen natürlich auch ohne Herrn Klötzer. Die würde total, da würde voll was fehlen. Und ich habe eine Bitte an dich.
Schieß los.
Kannst du diese Oktoberfestgeschichte nochmal erzählen, weil das fand ich so toll. Das hat mich so, das fand ich
diese
so lustig.
Diese Oktoberfestgeschichte.
Ja, es ja. ist auch, es gibt auch das
Phänomen. Also es gibt, muss man dazu sagen, es gibt einen Betriebsausflug bei uns in der Redaktion, die ja in München sitzt, jedes Jahr aufs Oktoberfest. Und wir reservieren da Tische. Und die sind dann mit so einem großen Aufkleber gekennzeichnet und da stand eben groß drauf reserviert für Bike- und Tourredaktion. Und da saßen wir halt und haben so unsere Maß geschlürft und unser Hähnchen gegessen und plötzlich kommt jemand an den Tisch und fragt nicht etwa nach Redakteuren oder so, sondern hat gefragt, ob der Jens Klötzer vom Antritt denn auch dabei säße, weil er wollte mal ein paar Worte mit mir wechseln, weil er mich so cool fand. Das ist aber nicht die einzige. Ich bin da schon mal in München angesprochen worden auf dem sogenannten Crosstober, hieß das, glaube ich, ne? Also im Olympiapark. Supercross heißt es, stimmt, im Olympiapark. Ist so eine große Cyclocross-Veranstaltung. Und da hat mich jemand an der Stimme erkannt, tatsächlich.
Und das finde ich wirklich cool. So Geschichten habe ich schon ein paar Mal von dir gehört. Und das finde ich wirklich irgendwie, denke ich mir, geil. Die Jens wird angesprochen. Ich kenne deine Stimme, du musst doch der sein.
Genau, war ich auch sehr überrascht.
Ja, wenn wir schon mal beim Dankeschön sagen sind, kann ich das natürlich auch nur nochmal zurückgeben sozusagen. Also ich bin auch quasi als regulärer Vertreter von Detektor wahnsinnig dankbar, dass wir seit so vielen Jahren, kann man ja jetzt schon sagen, eben diesen Podcast machen, diese Sendung machen, dass Jens immer mit dabei ist, dass Gerolf ja hauptsächlich redaktionell das Ganze auch betreut, das muss man ja auch mal so sagen, immer wieder auch mit neuen Ideen um die Ecke kommt. Und am Anfang habe ich auch immer wieder auch von anderen Kollegen gehört, naja, Fahrrad, jeden Monat gibt es doch gar nicht genug Themen und so. Aber jetzt merkt man eigentlich, wenn man, je länger man es macht, natürlich gibt es genug Themen. Es verändert sich ja auch ständig irgendwas und es gibt neue Trends, neue Entwicklungen. Allroad Bike war jetzt so ein Thema der letzten Monate, aber darüber haben wir vor 3 Jahren natürlich kaum geredet. Und also das ist schon ganz interessant, wie sich das alles so entwickelt. Also danke auch nochmal von meiner Seite. Und Antritt ist definitiv einer der erfolgreichsten Podcasts, auch von Detektor FM allgemein. Ich sage das auch häufig, wenn ich irgendwie woanders mal eingeladen bin. Und ich meine das wirklich positiv. Also Antritt ist wirklich das Lob der Nische. Also indem man sich beschränkt und sagt, wir beschäftigen uns ausschließlich, und ganz bewusst gesagt ausschließlich und nicht nur, mit Fahrradfahren und allem, was damit zu tun hat. Das ist, glaube ich, echt eine absolute Stärke dieses Podcasts.
Okay, wir müssen jetzt schnell abbiegen und zwar dorthin, was wir verbessern müssen. Das waren jetzt unsere, weiß ich nicht, 5, vielleicht waren es auch 10, 5
Minuten. Die ultimative Lobhudelei.
Naja.
Hätte auch gern noch was dazu gesagt.
Aber. Ach so, bitte.
Willst du?
Ja, ich wollte sagen, dass mich total viel an das Magazin erinnert, das wir so machen. Nämlich, dass das Thema nie auserzählt ist, dass ich finde, es gar nicht so ein Nischenthema ist, sondern echt ein großer Teil unserer Gesellschaft. Und ich finde eben auch, dass Gerolf oder ihr beide auch da einen super Job macht. Und wie bei unserem Magazin, wenn Leute bis zum Ende dabei bleiben, merkt man, dass man einen guten Job gemacht hat. Ja.
Danke auch dafür, aber du hast auch schon darum gebeten, sozusagen ein bisschen Salz in die Suppe zu streuen, Gerolf.
Ja, genau.
Ich habe eine Statistik gesehen und da weiß ich ganz genau, weiß ich schon jetzt, dass du da drauf anspringen wirst und ich finde auch durchaus zu Recht. Und zwar, man muss es ein bisschen eingrenzen, aber wie gesagt, bei Apple und bei Spotify kann man ein bisschen genauer reingucken in die Nutzer. Man kriegt keine Nutzerdaten oder so jetzt wirklich ganz konkret, aber eben so aggregiert, ja. Und bei Apple weiß man zum Beispiel nicht, sind es Frauen oder Männer, die hören. Bei Spotify weiß man es oder zumindest gibt einem Spotify eine Zahl. Und da ist es tatsächlich so, bei Spotify, die Leute, die dort Antritt abonniert haben und dort hören, sind es über 80% Männer. So, und jetzt kommst du, Gerolf.
Naja, was soll ich noch dazu sagen? Ne? Das ist wie, also es ist halt ein Abbild, zumindest wahrscheinlich dieser Branche. Weil, ne, wir sitzen jetzt auch hier so als 3 Männer und wir hatten das neulich auch, hatte ich das schon angesprochen in so einer Moderation. Ich höre mir meistens die Sendung danach nochmal an, um irgendwie so zu gucken, wie ist das so gelaufen, wie hört sich das an mit bisschen Abstand. Dann bin ich auch manchmal nicht so zufrieden mit dem, was ich dann so aus der Kalten in den Moderationen sage, weil wir das ja ziemlich frei machen. Da habe ich, glaube ich, gesagt so, ja, es gibt ja auch viele Frauen, die Fahrrad fahren. Eben gibt's. Und es gibt aber auch sicher viele, also es geht ja noch darüber hinaus. Also das ist für mich so ein bisschen die Frage, in dieser Branche ist sie wirklich nur, also ist sie, sie ist wahrscheinlich hauptsächlich männlich geprägt, sehr, sehr viel, aber es gibt auch wahrscheinlich viele Frauen, vielleicht mehr als wir uns das denken, die irgendwas in dieser Branche, in dieser Szene bewegen. So, und ja, also ich kenne auch einfach viele Frauen, die das machen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, und ich will auch einfach, dass sie da dabei sind, verdammt, so, und dass wir das auch irgendwie abbilden können. Und das ist auch noch was für nächstes Jahr, weil es eigentlich auch schon länger, wo ich schon länger drüber nachdenke, frage ich mich nämlich, mit wem spreche ich denn darüber? Weil, stellen wir uns jetzt mal vor, ich finde irgendwie eine gute Gesprächspartnerin für dieses Thema, dann setze ich mich da also hin und sage, hier, hör mal zu, erklär mir mal, warum warum von euch nicht so viele hier mitmachen. Was ja vielleicht irgendwie auch Quatsch ist, weil sie ist ja dann jemand, die mitmacht wahrscheinlich, weil es wird irgendwie eine Radfahrerin sein. Und warum soll die mir das erklären, wenn ich es andersrum mache, wenn ich einem Mann sage, erklär mir doch mal, warum die Frau nicht mitmacht. Ihr versteht, was ich meine?
Beißt sich die Katze in Schwanz.
Ja, also werden wir irgendwie sehen. Aber es fahren definitiv mehr Frauen Fahrrad, als sich das zum Beispiel auch an der Statistik dieser Sendung ablesen lässt. So, also ich glaube, also das kann gar nicht sein, dass 80% der Fahrradfahrerinnen, der Menschen, die Fahrrad fahren, dass das Männer sind. Das ist ganz anders verteilt.
Ja, das glaube ich auch. Und ich habe auch so das Gefühl in den letzten Jahren, dass tatsächlich auch gerade beim Rennradfahren, wenn ich so meine Hausrunde drehe, dass es immer mehr Frauen gibt, die Fahrrad fahren, und dass das wirklich zugenommen hat. Und das muss man sagen, wir nehmen das mit als Aufgabe. Also ich verstehe das auch so, dass wir da, glaube ich, einfach eine größere Sichtbarkeit schaffen sollten. Denn das kann so nicht sein, denke ich. Was man aber eben auch sagen muss, man muss es ein bisschen einschränken. Es sind eben tatsächlich Spotify-Nutzer, Abonnenten bei Spotify. Also das ist jetzt nicht, das sind nicht 90% unserer Nutzer, sondern das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Antritt Abonnenten, das wiederum auf einer speziellen Plattform, die vielleicht auch eben technisch erstmal ein bisschen generell eher männlich geprägt ist, Spotify und so. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt da direkt drauf rückschlüsselt. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich eine relativ eindeutige Zahl. Über 80% männlich ist schon eine Ansage.
Ja, das ist, ja. Vielleicht ist diese Sendung ja ein Beispiel dafür, dass das, ne, also dieses Klischee irgendwie hier, Männer machen mit der Technik und die brauchen dann irgendwas, wo sie dran rumschrauben, ob es ein Moped ist oder ein Auto oder ein Hubschrauber oder ein Fahrrad. Das ist ja auch durch, und vielleicht gelingt es uns auch mit unserer Themensetzung.
Ja, das ist ja auch gar nicht unser Ansatz, ne?
Also, genau, das ist gar nicht unser Ansatz. Ja. Also natürlich nörden wir gerne ordentlich ab mit unserem Freund Jens Klötzer. Das muss natürlich auch sein, aber es geht viel mehr, und wir werden auch im neuen Jahr das so vortreiben, da gibt es auch noch einiges zu tun. Und ja, damit können wir eigentlich auch direkt zum neuen Jahr kommen. Oder möchtet ihr noch was sagen?
Ich wollte nur noch sagen, auch da sehe ich ganz viele Parallelen zu unserem Magazin. Also mit den Zahlen würde ich auch vorsichtig sein. Bei uns hat sich dann oft rausgestellt, dass die Männer das Magazin kaufen oder abonnieren und die Frauen lesen mit. Andererseits muss man auch sagen, dass man sie, glaube ich, gar nicht gleichberechtigt alle kriegt, weil wenn Frauen informieren sich anders, oder oft wollen sie gar nicht so informiert sein, sondern fahren lieber. Und
aber das,
da sind das, Männer das, schon affiner dafür, da muss man.
Ja, aber das würde ich,
muss also, man mitleben.
Ja.
Aber klar, die Ansprache sollte natürlich eine sein, die beide versucht zu kriegen.
Da sind wir aber mittendrin auch in so einem Punkt, also würde ich erstmal grundsätzlich in Zweifel ziehen. Also ob man das so an solchen Grenzen auch klar machen kann, die informieren sich so.
Das ist ja auch nicht pauschal, sondern tendenziell.
Ja, vielleicht, ja, muss man einfach sehen. Also ich nehme das Thema einfach mit, und wir gucken mal, was damit passiert, was mit dieser Sendung passiert. Wir werden versuchen, uns weiter so reinzuhängen, wie wir das machen, auch einfach, weil es großen Spaß macht. Und wir müssen gleich mal eine Ausnahme machen nächstes Jahr. Christian, wann ist die nächste Sendung?
Die nächste Ausgabe kommt am 10. Januar 2019, das heißt nicht wie sonst gewohnt am ersten Donnerstag des Monats, sondern in dem Fall mal am zweiten. Das liegt einfach daran, dass ungefähr die Hälfte der Republik noch Feiertag und Silvester, also ne, hier 6. Januar ist ja noch frei in Bayern, zum Beispiel Baden-Württemberg, NRW und so. Also dementsprechend gibt es einen großen Teil der Republik, der gar nicht erreichbar ist. Und da wir ja unsere Themen deutschlandweit setzen, auch wenn wir uns jetzt hier glücklicherweise einmal im Studio versammeln konnten, konnten, ist das einfach, muss man ehrlicherweise sagen, für die Produktion wahnsinnig schwierig. Dementsprechend am 10. Januar 2019 gibt es die nächste Ausgabe. Ich würde auch sagen an dieser Stelle, wenn jemand Ideen hat, wie wir damit mit diesem Männer-Frauen-Thema besser umgehen können, gerne Mail schreiben an kontakt@detektor.fm oder noch einfacher antritt@detektor.fm. Dann werden wir da gerne drauf eingehen und irgendwie gucken, ja, wie wir das vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren noch besser hinbekommen. Du hast ja auch immer so das Ziel, tatsächlich immer eine Frau auch in der Sendung zu haben. Also es klappt natürlich nicht immer, aber es ist zumindest dein Anspruch, Gerolf. Also dementsprechend, da werden wir drauf achten. Und ich weiß oder ich kenne auch tatsächlich viele, jetzt so rein von Reaktionen, viele Frauen, die diesen Podcast auch hören, die aber wiederum, viele von denen auch mir gesagt haben, ja, Podcast war im ersten Moment ein bisschen schwierig. Also ist ja schon immer auch noch so ein bisschen so ein, muss man sich auch drauf einlassen, das Abonnieren beispielsweise.
Ja, aber kann ich auch wieder sagen, das ist halt auch ein Trugschluss, ne? Also ich meine, ich habe nicht mal eine Podcast-App. So, ich mache zwar einen, aber ich hab nicht mal so ein Teil. Also müssen wir sehen, ich wollte eben nur noch sagen, Nachrichten auch gerne auf Facebook. Wir heißen da Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM oder auch facebook.com/Antritt Radio. Dort auch gerne schreiben und ja, dann machen wir ausnahmsweise im Januar erst am zweiten Donnerstag im Monat eine Sendung, aber ansonsten bleibt alles gleich in allen weiteren Monaten. Erster Donnerstag im Monat, 20 Uhr, Wordstream, Detektor FM und ungefähr einen Tag danach gibt's den Podcast.
Genau, und damit sind wir raus, sagen danke fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, freuen uns, wie gesagt, auf Rückmeldungen an antritt@detektor.fm. Gerne auch in der App mitmachen, zum Beispiel bei der Ausfahrt des Monats, da kann man auch mitmachen. Die Apps gibt's für Android und iOS und ja, ich sage danke Jens, danke Gerolf, dass wir hier so sehr intensiv über eine Stunde, 30 Minuten über das Thema Fahrradfahren, Ausfahrten des Monats, Entwicklung und überhaupt das ganz große Thema, vielleicht auch sogar Klima, sprechen konnten. Danke, dass ihr da wart und ja, so intensiv darüber diskutiert habt.
Danke euch, ich freue mich auf die neuen Themen im nächsten Jahr.
Ja, ich mich auch. Danke, schön und ja, schönen Dezember, schöne Vorweihnachts-, Weihnachtszeit, Zeit zwischen den Jahren. Hier, wer will, Festive 500, 500 Kilometer fahren zwischen den Jahren, um irgendwie Pfunde abzunehmen, wenn man das will. Oder auch einfach so, braucht nicht mal eine Waage dazu. Ihr wisst ja Bescheid, viel Spaß draußen.
Antritt, alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.